Mama, nein, noch 5 Minuten. Und es ist halt so, und ich sitze da so drin in meiner Wohnung in Berlin und denke so, scheiße, mal, vielleicht sollte ich um 11 Uhr nicht mit 3,15 Uhr
spielen. Ask Me Anything, der Hintergrundtalk. Eure Fragen an die Köpfe aus der Fin-, Tech- und Payment-Branche mit Christina Casala.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ask Me Anything, dem Interviewformat von Payment and Banking. Heute sitzt mir gegenüber Stefan Heller von FinCompare. Hallo Stefan, ich freue mich, dass du Zeit für uns gefunden hast.
Hallo.
Ich möchte dich bitten, kurz und knapp 30 Sekunden dich einmal vorzustellen. Was machst du, wo kommst du her und vor allen Dingen, wie bist du da gelandet, wo du jetzt stehst?
Sehr gerne. Erstmal auch schön, dass du da bist. Ja. Mein Name ist Stefan Heller. Ich bin 34 Jahre alt, habe FinCompare gegründet. Das ist eine Plattform für Unternehmensfinanzierung, bei der wir kleinen mittelständischen Unternehmen dabei helfen, verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten von verschiedenen Banken erstmal zu finden und dann auch zu vergleichen und abzuschließen. Das Unternehmen gibt es jetzt seit 4 Jahren. Davor habe ich Watchmaster gegründet. Das ist eine Plattform für Luxusuhren, die wir sozusagen handeln. Davor war ich bei Groupon, davor bei Rocket, davor bei Roland Berger. Davor habe ich studiert und ich komme ursprünglich aus München.
Ja, nee, aber Fortnite. An mich geht das auch nicht ran. Und trotzdem finde ich es total spannend, das irgendwie zu verfolgen, wie wichtig das auch ist. Ich meine, gerade so in der Corona-Zeit, ja. Das war quasi das einzige soziale Medium, was sie genutzt haben, um miteinander zu reden. Ja, also die Mädels, die rufen sich dann irgendwie so an und machen dann so Spiel-Tutorials und so, ja, und die zocken halt Fortnite.
Ja, aber die Mädels sind auch bei TikTok, die Kleinen, und so. Das ist ja schon auch für die so eine Art Ausdruck und Austausch mit ihrer Welt.
Ja.
Ja, ist nicht meins, aber ist finde ich irgendwie weird teilweise, aber die Jungs sind jetzt nicht so, die dann da tanzen oder was weiß ich, irgendwelche Gesänge aufführen. Das machen die Mädels dann alle lieber. Ja. Und die Jungs, die spielen halt gern Fortnite oder Call of Duty, wenn sie dürfen. Ja, das ist ein bisschen brutaler. Aber
ja, das haben wir noch nicht drauf.
Sehr gut. Ja. Das versuche ich auch zu verhindern, aber...
Hast du auch Schwestern?
Eine, ja. 5 Jungs, 1 Mädel zu mir.
Wie ist die?
Die ist direkt nach mir, die ist 32, also die ist jetzt schon... auch erwachsen, ja.
Okay, weil so Mädels, die mit so vielen Brüdern groß werden, entweder sind das ja so Mädchen oder so ganz taffe.
Die ist sowohl als auch, die ist sehr tough. Die ist Geschäftsführerin von der Agentur von meinem Vater. Die macht dort so den digitalen Teil.
Mhm.
Super gute Managerin, ist Juristin eigentlich.
Mhm.
Und sehr, sehr tough in der Sprache. Also die lässt sich nicht verarschen auf gut Deutsch. Aber sie liebt rosa zum Beispiel. Also alles so ihr Zimmer, alles ist rosa, Hello Kitty, so Kitsch-Zeug, mag die total gern. Ja.
Immer noch, mit immer 32. Noch. Ich bin gerade an meinem Handy am rumtippeln, weil ich gerade noch mein Aufnahmeprogramm suche, weil ich habe natürlich das hier mitlaufen.
Ja.
Aber ich habe ja so Zitateangst, ja, oder dass irgendwas hier nicht funktioniert.
Okay.
Und dann bin ich immer froh, wenn ich noch so ein Backup habe. Und jetzt so finde ich aber gerade mein...
Diktieren, weiß nicht, ja.
Oder du lässt es mitlaufen und schickst mir dann, damit ich jetzt nicht noch so ewig suche. Ich habe es neulich schon gesucht und dachte, jetzt weiß ich doch wieder, wo es ist. Aber nein.
Ich habe schon ein paar Podcasts gemacht, das ist nicht ein.
Ach so, okay. Ja. Mit wem hast du es gemacht?
Verschieden. Ich habe so Startup irgendwie, weil das hieß aber so auf Englisch eher so Startup-Advice. Dann habe ich jetzt für so, auch so ein Karriere-Guru für kleine Kinder, also junge Heranwachsende, so dein Sohn, der dann... das ist der Number One Influencer für Teenager und Karriereberatung zu machen.
Mhm.
Da ging es eher so darum, wie wird man Gründer, was ist das für ein Beruf?
Ja, mhm.
Also, das war eigentlich ganz cool.
Wie ist denn der auf dich gekommen?
Ich kenne den, der hat eine Werbeagentur oder so eine Agentur gehabt, die haben auch Startups gebaut.
Mhm.
Und dann haben die sich getrennt irgendwann als Gruppe und dann ist er, hat so angefangen mit YouTube-Videos, auch so Karriereberatung eben. Und dann hat es so nicht so gut funktioniert mit dem YouTube. Also meinst du, es ist auch ein YouTube-Video tatsächlich geworden noch. Und dann, der war auch hier im Büro und hat das alles richtig halt so gefilmt, war echt ganz cool. Und das halt aber nie so richtig, never really took off. Ja, und dann war es so, ich mache das jetzt noch 3 Monate und dann höre ich auf. Und dann kam TikTok.
Oh.
Dann hat er über TikTok 1,8 Millionen Follower innerhalb
einer
Nacht bekommen.
Wie heißt er?
Tobias Joost heißt er eigentlich. Und auch aus München kommt er, so lange Haare, junger Typ, attraktiver Typ, ja. Groß, so, schaut irgendwie hippie aus, cool, ja. Und der hat dann eben über TikTok das extrem gut vermarktet. Ja. Und man kriegt jetzt halt, der verdient Geld, dass der Ausbildungsplätze befüllt. Das ist seine Haupteinnahmequelle. Die ganzen Corporates haben so ein Bosch, ja, Siemens, die haben 200 Ausbildungsplätze, die sie nicht gefüllt bekommen. Ah. Weil die Kiddies alle keine Ausbildungen machen.
Was machen die sonst?
Gehen studieren.
Ach so, ja, ja.
Klar, jeder geht studieren. So, keiner macht mehr irgendwie, was weiß ich was, ja. So. Und der pusht jetzt viel halt Ausbildung und so ein bisschen so solche Sachen, weil dafür kriegt er halt Geld. So, ganz witzig. Ja.
Verstehst du TikTok?
Ich verstehe TikTok, ja klar.
TikTokst du selber auch?
Ich gucke TikTok, keine Ahnung. Ich bin halt super App und verspielt ja dadurch, dass ich auch kleine Geschwister habe. Und habe TikTok seit, das hieß früher anders, da hatte ich das schon, 2016 oder so.
Musical.ly war das.
Musical.ly, genau, da hatte ich Musical.ly noch. Und es ist halt so wie so eine Manege, kann man sich das vorstellen, finde ich. Und dann kommt halt irgendwie randomly komisches Zeug. Ja. Und der Algorithmus ist halt nicht wie bei Instagram oder Facebook so, dass er halt Advertising krass pusht, sondern du kriegst organisch relativ guten Reach, wenn die Leute halt dann TikTok gucken und darauf reagieren. Ja? Mhm. Und das heißt, du hast hier viele Leute, die halt auf Facebook, Insta keinen Reach mehr bekommen haben, die jetzt auf TikTok und über TikTok extremen Reach bekommen haben. Und die Smartness ist halt, wenn du bei TikTok sagst, folg mir auf Instagram, YouTube, whatever, dann folgen dir die Leute auf den anderen Kanälen und da bleiben deine Follower.
Ach so.
Weil TikTok hat keine so eine enge Follower-Beziehung.
Ist das was für Fincompare?
Nee. No way. Wenn unsere Kunden 15 wären, dann vielleicht, ja. Aber die sind eher 55.
Ja, aber ich meine, ihr könnt ja sozusagen so eine Expertise aufbauen, was Mittelstandsfinanzierung oder sowas ist, oder?
Ja, aber das bei so kleinen Kiddies, das Publikum ist viel zu jung für uns. Also da könntest du klar, für einen Recruiting-Kanal wäre es vielleicht spannend, dass es so Mitarbeiter-Engagement, Recruiting, potenziell wäre das nicht so schlecht, ja. Aber als Kundenansprache oder Partneransprache, welcher Banker ist auf TikTok, nicht so viele.
Das haben wir uns neulich schon gefragt. Müssen wir eigentlich alle mehr auf TikTok sein, um zu verstehen, was die Zielgruppe von morgen quasi mit ihrem Geld oder so macht?
Also für die, um jetzt die wirklich, wenn du jetzt wirklich Millennials, Teenager als Zielgruppe identifizierst, dann würde ich da auf jeden Fall sein, weil da ist gerade jeder. Also ich kenne, also jeder schaut sich es an. Mein Bruder hasst es, für den ist das nichts. Der sagt, findet das blöd, das sind nur Mädchen, so das ist nicht cool.
Der 15-jährige Bruder.
Ja, der sagt, das ist nicht cool. Aber für viele ist das, der ist trotzdem dort, der hat trotzdem Account, der schaut da mal rein. Mhm. So. Und deswegen ist es schon so wichtig, wenn man das als Zielgruppe identifiziert hat. Mhm. Ja. So.
Okay. Ja. Naja, spannend. Also ich habe mir auch TikTok runtergeladen und also ich amüsiere mich köstlich. So, und was den Leuten auch immer alles so einfällt, ja. Aber ich finde es einfach wahnsinnig zeitintensiv, ne? Aber wie alles, was Social Media, ne?
Noch ein
Zeitdienst. Noch ein Kanal,
genau. Also Twitter, LinkedIn, Instagram, Facebook, E-Mail, Slack, so.
Was funktioniert für dich am besten?
WhatsApp.
Tatsächlich,
ja. Ja, ich liebe WhatsApp. Also WhatsApp funktioniert am Handy und am Laptop. Ich mag dieses relativ schnelle Chatten. Ich habe eine WhatsApp-Gruppe mit meinen Investoren, ich habe eine WhatsApp-Gruppe mit meinen Mitarbeitern, was weiß ich. Also ich finde WhatsApp super. Das darf man nicht abusen, also man muss halt wissen, was man darüber schickt, ja, weil es ist natürlich sehr instant, sehr intim. Und wenn es dann nervig ist, ist es auch blöd, aber du kannst Gruppen muten, das heißt, wenn du nur so Meme-Gruppen hast, ist auch nicht so schlimm. Aber E-Mail finde ich immer blöder, weil man bei E-Mail halt einfach immer angeschrieben wird von allen möglichen Leuten. Ich kriege am Tag, weiß ich nicht, 10 Recruiter schreiben mir, weiß nicht, ich meine E-Mail-Adresse fliegt halt dann auch rum, das kann man auch raus und scheiß auf GDPR ungefähr. Also das nützt dir auch nichts, also das hat einen nicht beschützt. Ich kriege mehr E-Mails jetzt als vor GDPR gefühlt. LinkedIn ist, finde ich, auch ist nervig, weil die Nachrichten auch nur Sales-Natur sind oft.
Aber das hat sich stark verändert, finde ich, so in den letzten Dreivierteljahr,
oder? Genau, im letzten Jahr einfach, weil halt, naja, das ist, die letzten Jahre davor waren sehr geprägt von so LinkedIn-Coaches, so Marketing-Hacker, die nichts können, außer irgendwie da ein bisschen erzählen. Und das haben natürlich jetzt viele auch kopiert. Ja? Und dadurch ist das natürlich inflationär und extrem nervig. Vor allem, ich meine, das macht ja keine normale deutsche Firma. Das machen irgendwelche Dev-Shops in Rumänien und was weiß ich wo. Ja, das machen irgendwelche komischen Recruiting-Buden. Also das machen nur seltsame Leute, die sich da vermarkten. Ja. Und das ist extrem nervig, weil es einfach den Wert von LinkedIn komplett reduziert. Also ich weiß auch nicht, wie man das kontrolliert. Ich lösche jeden. Also was ich halt mache, wenn mir einer so eine Nachricht schickt, ich block den sofort. Aber das ist wie so, keine Ahnung, Nadel im Heuhaufen. Irgendwie habe ich zu viele Leute, die mir dann dort folgen oder mir Nachrichten schreiben können, weil dann ich habe jeden Tag irgendwie 3-4 Leute, die ich blocken muss. Ja, das nervt dann auch.
Und wie hast du deinen Eltern auf WhatsApp beigebracht, dir diese Wochenendgrüße, Glitzer, Glitzer, Gift zu schicken? Weil das war eine harte Diskussion bei uns, hör auf, mir dieses Zeug zu schicken, als die Eltern dann plötzlich auch bei WhatsApp waren.
Ja, das war mein Vater, der ist nicht so aktiv. Wir sind halt in so einer Family-Gruppe auch drinnen. Wie gesagt, ich habe 5 kleine Geschwister, das heißt, wir sind da sehr viele drinnen. Und mit den Geschwistern ist natürlich der Austausch stark. Ja, mein Vater liest dann eher passiv mal mit oder schickt mal alle 2-3 Wochen mal eine Nachricht rein. Meine Mutter ist nicht auf WhatsApp. Die war auf WhatsApp, die war tatsächlich die erste sozusagen von meinen Eltern. Aber die ist mittlerweile sehr datenschutzängstlich oder mag einfach keine Facebook-Dienste mehr und weigert sich deswegen WhatsApp zu nutzen.
Ja, deswegen wunderte es mich, dass du sagtest, du hast mit deinen Investoren eine WhatsApp-Gruppe.
Ja, die sind da entspannter.
Echt?
Ja, da ist...
Merkst du da einen kulturellen Unterschied zwischen deutschen, europäischen und amerikanischen?
Bisher nicht. Also die sind mir noch nicht begegnet. Also man hört von solchen Leuten, aber ich meine, wir haben ja auch eine Mitarbeiter-WhatsApp-Gruppe, die ist freiwillig, die kriegen so beim Onboarding den Link und können dann freiwillig so joinen. Also wir haben am Anfang haben wir mal alle eingeladen und mittlerweile sagen wir halt, okay, hier ist der Link. Wenn du mit dazu willst, dann join. Aber das sind, glaube ich, nur 1-2 Leute sind nicht, weil die tatsächlich faktisch kein WhatsApp haben. Ja. So, weil die auch älter sind. Ja. Das ist,
Ach so, okay. Ja, viele wechseln ja auch zu Telegram oder sowas.
Aber. Ja, das genau, aber das ist halt dann the Russian version of it. Also da weiß ich jetzt auch nicht, wo die Daten dann am Ende landen. Ja. Da wäre ich jetzt auch nicht so...
Ja. Das fühlt sich so komisch an, ne? Aber angeblich sollen die ja total sicher sein. Aber
ja, ich habe mit Daten, ich habe da immer so in meiner... Ich sage immer, ich overshare lieber. Dann gibt es so viel Daten und so viel Zeug von mir, dann interessiert es auch keinen mehr. So, das ist, also, wen soll das wirklich interessieren? Also ich mache mir da ganz wenig Gedanken über, was ich da bei WhatsApp mit Leuten schreibe, wie ich mich zum Abendessen verabrede oder irgendwie einen Urlaub plane, weil ich glaube einfach, das könnte ich auch hier mitten am Platz machen, so, das wäre auch egal. Ja, also das ist so... Ich teile ja da keine Bankzahlen, ich teile keine Passwörter, ich mache ja da kein Banking oder ich mache keine wirklich intimen, ich mache keine Steuererklärung, ich mache keine Buchhaltung, was weiß ich was. Ja, also so, wo ich sage, das ist wirklich eher so, wo du sagst, es bleibt mal personal, sondern das ist halt so, ja, gehen wir in die Bar, trinken wir Gin Tonic, machen wir das. So, wo ich sage, ja gut, dann sollen sie halt darauf Advertising machen, don't really care. Ja, dafür ist der Service umsonst und funktioniert wunderbar.
Okay, ich merke schon, man kommt mit dir sehr schnell so ins Plaudern, ne? Das ist sehr angenehm, weil letztendlich geht es ja auch um die Fragen der Community.
Ich bin mal gespannt hier, was die Community so fragt.
Seit 5 Jahren lebst du?
Seit 5 Jahren, genau. Davor war ich in London 5 Jahre, genau, und davor habe ich studiert.
Wo hast du studiert?
Ich habe meinen Master an der ESCP gemacht, Master in Management mit Schwerpunkt Corporate Finance. Das ist eine französische Uni, da habe ich ein Jahr in London studiert, ein halbes Jahr in Paris und dann ein halbes Jahr in Berlin. Und im Bachelor habe ich ganz was anderes gemacht, habe ich Kommunikationswissenschaften studiert mit Schwerpunkt Online-Marketing an der Universität Wien.
Du bist viel rumgekommen, also viele Hauptstädte auch.
Ja, mag ich gerne.
Was ist so deine Lieblingshauptstadt?
Ja, London tatsächlich. Also echt? Die Jahre in London waren schon echt cool. London ist einfach eine tolle Stadt. Wenn Brexit jetzt nicht wäre, hätte ich auch überlegt, nochmal zurückzugehen.
Tatsächlich.
Ja, aber durch Brexit ist jetzt halt so, die Stadt einfach, viele gehen weg, ja, und die Stadt halt wird sich verändern, auf jeden Fall. Und auch durch Corona. Ich habe tatsächlich die Woche mit einem Freund telefoniert, der in London lebt. Und der hat halt gesagt, warum lebt man in London? Weil das Freizeitangebot und Kulturangebot natürlich sehr hoch ist in so einer Stadt. Aber durch Lockdown sitzt man dann in einer überteuerten kleinen Wohnung und kann gar nichts mehr machen. Ja, und dann brauche ich auch nicht mehr in London sein.
Okay. Aber du hast ja, also wenn du das so berichtest, so relativ zielgerichtet studiert. Kommst du aus dem Unternehmerhaushalt oder wie bist du das erste Mal mit dem Thema Unternehmertum in Berührung gekommen?
Genau, also ich komme aus einem Unternehmerhaushalt. Mein Vater hat eine Kommunikationsagentur in München, die hat er mit 19 im Keller meiner Großeltern gegründet und sozusagen als One-Man-Show groß gemacht. Ja, die machen sehr viel so Corporate Publishing, haben sehr große Kunden auch. Und so bin ich eigentlich aufgewachsen. Ja, das heißt, ich war immer unternehmerisch geprägt, habe mit 15 Webseiten programmieren gelernt, habe dann, weil bei uns in der Schule war MySpace geblockt, habe dann ein Social-Netzwerk gebaut, um Partyfotos zu teilen mit 16, weil wir immer halt ausgegangen sind schon damals und dann hatten wir so kleine digitale Kameras dabei und dann konnte ich die aber nicht bei MySpace hochladen und dann habe ich cityrocker.de gebaut, um Partyfotos zu teilen.
Du schmutzelst dabei so.
Ja, der Name klingt halt heute, ist irgendwie war lustig, ja, damals. Und dann so kam ich dann auch sehr früh zu Tech. Ja. Ich habe einfach früh einen Computer von meinem Vater aus der Arbeit mal mitbekommen, geschenkt bekommen. Und der war halt einfach ein Arbeitsrechner, der war nicht sonderlich gut. Und dann habe ich ein Computerspiel mir gekauft, Tomb Raider 2 oder sowas war das damals. Und das hat darauf nicht funktioniert. Ja. Mhm. Und dann, so habe ich halt überhaupt gelernt, wie man einen Computer auseinanderbaut, was Hardware ist, wie man irgendwie ein Betriebssystem, damals Windows 95, so zum Laufen bekommt, dass man ein Computerspiel dort irgendwie zum Laufen bekommt. Und dann kam irgendwann das Internet, dann hatten wir einen Computer zu Hause, der hatte ein Modem, da ging das Telefon dann aber nicht, dann war so diese ganze Napster-File-Sharing-Geschichte, die man sich dann irgendwie angeschaut hat und dann kam man zum Online-Gaming und so bin ich da irgendwie so spielerisch reingekommen. Ja, und das war eigentlich so, so kam ich zu Computern und Internet sehr früh.
Jetzt hat ja das Unternehmertum sehr viele positive Seiten und auch sehr viele negative Seiten. Was überwiegt bei dir das als Positives im Unternehmertum?
Also ich bin generell sehr begeisterungsfähig. Das ist halt das Schöne, wenn man Unternehmer ist, dass man halt Ideen sehr schnell umsetzen kann. Ja, diese Begeisterung für Themen, für Ideen, für Problemlösungen eigentlich, das sehe ich halt oft bei Leuten, die in Konzernen arbeiten. Die sehen oft Probleme auch, ja, die sind auch super schlau, ja, aber die haben oft einfach nicht die Energie oder die Passion, das Problem dann anzugehen. Ja, das ist so, das ist für mich komplett unverständlich, wie man manchmal so Sachen toleriert. Und das, glaube ich, ist ein Riesenunterschied zu Konzern und Unternehmertum, dass man halt so eher als Unternehmer so einen Machergedanken einfach mitbringt und halt sagt, hey, ich kann eigentlich alles ändern. So eine gewisse Naivität schwimmt da natürlich auch mit. Das hast du als Angestellter oder in einem Konzern oft weniger, weil da bist du natürlich deutlich mehr eingeengt in deinen Möglichkeiten.
Mhm. Aber hast du jemals überlegt, nicht Unternehmer zu werden? Du hast wahrscheinlich deinen Vater ja gesehen, fürchterlich viel Arbeit, Unsicherheit.
Genau. Ja. Das kommt natürlich dazu. Also ich meine, ich war bei Groupon war ich angestellt, ja, da war ich, das habe ich natürlich nicht mitgegründet. Das war halt sehr Startup-mäßig. Das heißt, man hat dann diesen Spirit dann schon irgendwie miterlebt, aber man hat natürlich nicht die schlaflosen Nächte gehabt, ob jetzt Umsatzziele erreicht werden, Finanzierungsrunden so groß ausfallen, wie man es gerne hätte. Mitarbeiter kommen, die man gerne hätte, Mitarbeiter gehen, die man gerne halten würde. Keine Ahnung, ja, was halt so der Alltag ist als Unternehmer. Dieser Stress, den hat man als Angestellter deutlich weniger gehabt damals. Ja. Aber für mich ist das einfach das Einzige, was ich kann, glaube ich. Ja. Also ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, nochmal in den Konzern zurückzugehen. Ja. Das Schöne ist halt mit meinem Lebenslauf, man hat ein gutes Studium, man hat gute Praktika gemacht, man hat jetzt so unternehmerisch gute Erfahrungen gehabt. Das ist ja wie so ein doppelter Boden. Ja? Ich sage meinen kleinen Brüdern, sage ich immer, wenn die sagen, wie soll ich mein Abi machen, was soll ich studieren, wo soll ich Praktikum machen, da sage ich immer, das sind wie Goldbarren. Die legst du dir in deinen Tresor und dann hast du sie. Ja? Das ist ein Wert, der bleibt erstmal ganz lange bestehen. Und ich glaube für mich, mein Wert ist halt, dass ich viel gemacht habe, dass ich viel Erfahrung da auch gesammelt habe. Und deswegen könnte ich auch immer in den Konzern gehen. Das heißt, wenn alle Stricke reißen, wenn alles scheitert, was ich irgendwie mal versuche, dann könnte ich auch theoretisch immer noch in den Konzern gehen und den Lebensweg einschlagen. Aber der Weg aus dem Konzern zurück ins Unternehmertum, der ist relativ schwierig, glaube ich, weil du wirst halt natürlich, es ist entspannter. Ja? Du wirst irgendwie, gewöhnst dich an weniger Arbeitszeiten. Du hast nicht irgendwie 80, 90 Stunden Woche. Du verdienst deutlich mehr Gehalt, hast einfach einen entspannteren Stress, weniger stressintensiven Tag. Und deswegen, umso älter du wirst, das merke ich jetzt auch mit 34, du hast anderen Fokus in deinem Leben. Das verändert sich. Diese Leidensbereitschaft, die du Ende 20 hast, Anfang 30, um
sowas anzugehen, reduziert sich einfach. Das machst du nicht mehr mit Mitte 40, ja, glaub ich einfach, ja, oder deutlich weniger. Und deswegen ist es für mich so, okay, ich kann mir das schon vorstellen, vielleicht mal zurückzugehen in einen Konzern oder in ein Unternehmen, wenn ich eine Familie habe, wenn ich sage, jetzt möchte ich ein bisschen ruhiger machen. Aber aktuell ist das irgendwie gefühlt noch sehr weit weg.
Ja, okay. Aber interessant, dass du sagst, ne, mit den Goldbarren bei deinen jüngeren Geschwistern. Also du hast mir ja im Vorgespräch erzählt, du hast 5 Geschwister, du bist der älteste von allen. Der jüngste ist 15, sagtest du.
Genau.
Aber hast du das Gefühl, dass Jugendliche heute noch studieren sollten zwingend? Weil, was wir ja eben auch hatten, ne, TikTok, der eine TikToker, der sozusagen damit Geld verdient, dass er für Konzerne recruitet, weil sie keine Lehrlinge mehr finden. Ist das für dich irgendwie, wäre das vorstellbar oder würdest du das deinen Geschwistern raten zu sagen, Mensch, das Studium ist gar nicht mehr so dringend notwendig, weil es einfach auch ganz andere Betätigungsfelder gibt, wo ihr mit Kusshand hinterhergenommen wird, weil studieren tut jeder.
Ja, also studieren tut jeder mittlerweile. Also ich habe da oft mit meiner Mutter auch drüber diskutiert. Die erzählt halt, früher hat halt in Deutschland nicht jeder studiert, wir hatten aber die Ausbildung. Ja, das ist diese Art Ausbildung, wie wir sie in Deutschland haben, haben die anderen Länder oft nicht. Ja, und als halt Europäische Union, internationaler Vergleich dann kam, dann hieß es ja, im englischen System studieren die Leute viel mehr. Wir in Deutschland müssen mehr studieren. Dadurch hat einfach so eine Ausbildung an Wert verloren. Und das finde ich relativ schade, weil ich glaube, gerade jetzt auch in digitalen Berufen braucht man eigentlich nicht studieren. Ja, weil es ist viel wichtiger, lernfähig zu sein. Weil zum Beispiel Online-Marketing, ich brauche keinen, der 8 Jahre Online-Marketing-Erfahrung hat, weil das verändert sich so radikal schnell die ganze Zeit, der muss eher lernfähig sein und am Ball bleiben die ganze Zeit. Und da weiß ich auch nicht, was die richtige Antwort ist, ob lieber so ein Studium, wo man sich mal wirklich mit einem Fachthema beschäftigt, was weiß ich, englische Literatur, Geschichte, anstatt Online-Marketing zu studieren. Ja, das heißt, für mich ist das kein richtiges Studium, weil was soll ich denn da groß lernen, was ich nicht in der Praxis deutlich besser lerne? Das heißt, man sollte doch eher diese Zeit vom Studium nutzen, um sich vielleicht allgemein zu bilden, was ja später, wenn du mal arbeitest, viel schwieriger ist. Ja, dich kulturell weiterzubilden, dich mal mit Themen auseinanderzusetzen, die vielleicht nicht mit dem Beruf zu tun haben. Das kannst du ja nur noch im Studium. Ja? Und auf der anderen Seite finde ich, dass wir Ausbildung generell mehr wertschätzen sollten, ob du jetzt irgendwie Bäcker, Metzger, was weiß ich jetzt gerade in Corona, Krankenpfleger werden möchtest. Das sind alles Berufe, die wir nicht richtig wertschätzen und es machen einfach immer weniger. Ja, und deswegen, da glaube ich schon, dass man sich das mal überlegen sollte, was sind tatsächlich auch neue Ausbildungsberufe, zum Beispiel wenn Jugendliche halt wirklich in digitale Berufe wollen, wo man was strukturiert, dass sie direkt digital arbeiten können. Ein Programmierer an sich heute ist auch nicht viel mehr als ein sehr, sehr guter Handwerker. Ja, das kann man sicherlich auch in eine Ausbildung packen. Und das Studium weniger, vielleicht manchmal weniger nur berufsorientiert machen. Schau, wie viele BWLer gibt es, die dann arbeitslos sind? Ja, das ist so, bringt ja dann gar nichts. Sondern lieber eher die Passion von Kindern unterstützen und sagen, hey, was interessiert dich eigentlich? Und das dann weniger auf so einen Berufsleistungsdruck, Karriereweg trimmen, sondern eher auf eine Allgemeinbildung und sagt, hey, du, wenn du dich für Literatur interessierst, ja, wir haben vorhin über Bücher gesprochen, wenn du dich für Geschichte interessierst, für Musik, für was weiß ich was, dann studier doch das. Nutz diese 3 Jahre und diesen Reifeprozess, den du schon brauchst als junger Erwachsener und setz dich mit einem Thema auseinander, was später in deinem Leben sehr, sehr schwer wird, dafür überhaupt noch Zeit zu machen.
Zeit zu finden, ja. Aber das hast du ja auch nicht gemacht.
Ja, ich habe schon, sage ich mal, dadurch, dass ich ja im Bachelor Kommunikationswissenschaften, das ja nichts mit BWL zu tun hat und dann im Master Corporate Finance im Kern studiert habe, das ist schon sehr breit. Ja? Also ich war der Einzige in meinem Masterstudium, der nicht BWL davor hatte. Und ja, mich hat das halt sehr interessiert. Ja? Ich kam ja dadurch, dass ich eben früh Webseiten programmiert habe und dann eben das auch für Kunden gemacht hatte, war ich halt sehr Online-Marketing interessiert. Ich habe meine Bachelorarbeit damals über Product Placement in Bewegtbildkommunikation geschrieben, was auf gut Deutsch eigentlich Influencer-Marketing in YouTube-Videos war. Ja, also damals kam YouTube auf und ich habe halt analysiert, empirisch, was halt das bedeutet, im Endeffekt jetzt durch diese YouTube-Kanäle, dieses sozusagen breiten Medium, was das bedeutet, dort Product Placement zu machen. Das war 2005.
Fancy.
Ja, also, naja, genau, fancy, ja, sehr früh so einen Trend irgendwie gesehen.
Und dann plötzlich im Master habe ich irgendwie über Aktienkurse und Corporate Social Responsibility geschrieben, meine Master-Thesis, und was das für einen Impact hat. Ja, also ganz was anderes, und habe Kurse analysiert und sowas. Ja, also das war irgendwie lustig. Und ich habe halt immer das gemacht, was mir Spaß gemacht hat. Das ist aber auch sehr speziell, was für mich persönlich funktioniert hat. Und ich glaube halt, für viele junge Menschen, die sind sehr früh dann sehr nervös, wenn die fertig sind mit dem Abi, hey, ich muss irgendwas studieren, ich muss eine Karriere machen, ich muss, haben so diesen Druck, und das ist total unnötig. Ja, das it all works out, ja, am Ende. Das, daran glaube ich ganz stark.
Interessant, dass du da so entspannt bist. Wie interdisziplinär ist denn FinCompare?
Naja gut, FinCompare ist natürlich als banknahe Plattform, haben wir teilweise natürlich Banker, ja, das heißt, die wirklich auch klassisch aus der Bank kommen.
Die haben auch eine Bankausbildung
gemacht. Die haben auch Bankausbildung, genau. Mhm. Die haben auch jahrelang in Banken gearbeitet. Auf der anderen Seite ist natürlich unser Thema sehr stark online geprägt. Das heißt, wir haben sehr viele Leute, die aus Online-Plattformen, sage ich jetzt mal, kommen. Und dort, ob es jetzt ein Tech24 ist oder so im Finanzvergleichsbereich, aber eben auch klassische Rocket-Unternehmen wie Groupon oder so, dort Karriere gemacht haben. Das ist schon große Bandbreite, sage ich jetzt mal. Ja, bei den einen musst du so ein bisschen, was ist digital, was ist online, was ist da überhaupt möglich, beibringen, so den Bankern. Ja. Und den anderen musst du Bankwissen auch beibringen, weil eine Finanzmathematik muss halt funktionieren. Ja. Ich kann nicht eine User-Journey bauen, wenn ich sage, ich mache Online-Marketing, und sage, okay, ich mache so wenig Felder wie möglich. Wenn ich die Felder aber brauche, um den Kredit abzuschließen, dann muss ich mir entweder was überlegen, wie ich das automatisch erfasse, diese Daten, aber ich kann sie nicht einfach weglassen. Ja, das ist keine optionale User Journey, die ich beliebig reduzieren kann, um eine Conversion zu optimieren.
Ja. Okay. Aber lass uns nochmal zu Watchmaster zurückgehen.
Gerne.
Wie viele Uhren besitzt du?
Tatsächlich nur zwei.
Oh, ja. Ich habe jetzt gedacht, du erzählst mir jetzt, dass du ein Uhrensammler bist. Nee,
gar nicht so. Ich mag Uhren sehr, sehr gerne, ja, aber ich bin gar nicht so Uhrenfanat gewesen. Ja. Ich habe mir das alles immer sehr rational angeschaut. Ja. Das heißt, ich war damals noch in London, und wir haben tatsächlich geschaut, wie ist denn die Experience für High-Price-Luxury-Goods im Internet. So, das war eigentlich so, das war das erste Thema, was wir uns angeschaut haben. Und haben uns Handtaschen angeschaut, Schmuck angeschaut, Diamanten angeschaut, Uhren angeschaut, und haben halt alle Themen, wo du sagst, du hast einen relativ hohen Preispunkt auf eine kleine Fläche, ja, was du gut verschicken kannst am Ende des Tages. Ja. Und so sind wir dann bei Uhren gelandet, weil es halt ein sehr standardisiertes Produkt ist, weil es irgendwie cool ist. Ja, also du kannst, also damit kann ich mich identifizieren. Handtaschen wäre für mich deutlich schwieriger gewesen. Mhm. Aber ich bin da jetzt nicht reingeraten, weil ich jahrelanger Uhrensammler war und dann dachte, ich kann das im Internet nochmal machen.
Hat sich dein Blick auf Uhren denn verändert durch die Zeit?
Boah, schwierig. Also ich meine, es ist tatsächlich so, dass mir Uhren, die mir gefallen, einfach so, wenn man dann einfach als Handelsplattform sich sehr stark mit dem Wert und Handelswert einer Uhr auseinandersetzt, dass man dann merkt, dass nicht alle Uhren, die einem gefallen, auch unbedingt werthaltig sind. Ja, das ist natürlich dann irgendwie ein bisschen schade manchmal. Ja, weil man denkt sich so, ach, die gefällt mir aber gut. Und dann trennt man halt so ein bisschen, was gefällt dir persönlich und was ist wirklich Sammlerwert oder wertvoll als Wiederverkaufswert. Ja.
Das finde ich immer so spannend, wenn man vor den Juwelieren steht, dann stehen dann da wahnsinnig teure Uhren und man denkt so, boah, sind die hässlich.
Ja, genau.
Ja, oder? Kennt ihr das auch so?
Das ist genau so. Wo man sich echt so fragt, warum? Ja,
also, wer kauft sowas?
Wer kauft sowas? Ja, aber es gibt Leute, die Uhren für 100.000 Euro kaufen, die unglaublich hässlich sind. Ja.
Unfassbar hässlich. Ja. Okay, nur zwei. Und
eine Apple Watch und eine Breitling. Und die Breitling habe ich tatsächlich von meinem Vater zum 18. Geburtstag bekommen, ja.
Also, was aber dafür spricht, dass sie ja Qualität hat, weil sie ja offensichtlich immer noch funktioniert, oder?
Ja, ja, die funktioniert noch. Einsteigermodell, Breitling, ist nothing fancy, aber sehr schön, hat halt sehr viel emotionalen Wert. Mhm. Und eine Apple Watch, mit der habe ich halt mal rumgespielt, 2 Wochen, und seitdem liegt sie im Schrank. Ja, also das ist.
Ja, du wirst es wahrscheinlich nicht gemerkt haben, aber als wir uns eben begrüßt haben, habe ich natürlich sofort geguckt, ob du eine Uhr trägst.
Ach so.
Tust du gar nicht.
Nee, weil ich arbeite am Laptop tatsächlich und habe immer mein Handgelenk am Laptop aufgesetzt und deswegen nervt es mich, wenn ich eine Uhr trage, weil dann kratzt die immer am Laptop und dann kann ich nicht so gut tippen.
Es gab ja mal diese Uhren, die man sich hier so ins T-Shirt klicken konnte.
Genau. Ja, nee. Keine Taschenuhren, oder?
Was ja auch wiederkommt, ja. Ne? Man sieht das ja wieder häufiger. Gerade gestern habe ich so einen Typ gesehen, hätte ich nie erwartet, dass er eine Taschenuhr dabei hat, aber zog die dann auch aus. Ja, genau. Aber warum bist du denn von der sexy Uhrenwelt in das... in die, ich sag's mal in Anführungsstrichen, langweilige KMU-Finanzierung gegangen.
Also ich hatte ja dadurch, dass ich Finance studiert hatte und dann auch Praktikum gemacht hatte im Corporate Finance Bereich, Private Equity Bereich, war das Finance-Thema, KMU-Finance-Thema jetzt gar nicht so weit weg von dem, was ich mal gelernt habe. Und zusätzlich hatten wir bei Watchmaster einfach ein Problem, was viele andere Unternehmer auch haben. Ja, das heißt, wir haben am Anfang die Uhren auf die eigene Bilanz gekauft. Das haben wir natürlich durch Eigenkapital finanziert. Unser Eigenkapital kam von Venture Capital Investoren, ganz klar. Aber wenn man stark im Wachstum ist und ein gewisses Lager vorrätig haben muss, dann ist sehr viel dieses Kapitals einfach gebunden in Ware. Mhm. Ja, und so haben wir uns eigentlich damit auseinandergesetzt, wie können wir über Kreditlinien, verschiedene Finanzierungslösungen einfach dieses Lager finanzieren, diesen Einkauf finanzieren. Und da haben wir halt gemerkt, es gibt halt, sowas ist der erste Weg. Ja. Man geht zur Hausbank, die starten mal einen ganz komplizierten Prozess, sagen weder Hü oder Hot, ja, sondern ist so eine Salamitaktik, schick mal mehr Unterlagen, mach mal das. Ja. Und immer in so einer Woche später kriegst du eine Antwort. Ja. Also so sehr langsame Kommunikation. Dann fängt man an zu googeln, findet Dutzende an Anbietern, die aber alle von den Internetseiten, von den User-Journeys sehr ähnlich aufgebaut sind. Irgendwie maximal ein Kontaktformular, kein richtiges Antragsformular. Dann meldet sich ein Vertriebler bei denen und sagt so, ich bin in 2 Wochen bei Ihnen in Berlin und dann können wir uns mal zusammensetzen. So, und das war eigentlich so diese User Experience, wo ich dachte, warum gibt es dafür keine Plattform, die mich relativ schnell mit jemandem verbindet, der mich irgendwie unabhängig berät und mir dabei hilft, diese verschiedenen Finanzierungslösungen, die es ja gibt am Markt. Also wir haben keine... Es gibt genug Finanzprodukte und genug Anbieter am Markt, aber die alle zu finden, das ist ein Mega-Job, eine Mega-Arbeit. Ja. Mhm. Und jetzt ist man als Startup sowieso, sag ich mal, oft professioneller aufgestellt auf der Finanzseite als Mittelständler, als ein kleiner Mittelständler. Du hast ja Millionen an Venture Capital, du hast irgendwie einen High-End-CFO im Zweifel von einer Investmentbank, der irgendwie ein ganzes Team um sich rum hat. Da hast du Profis ja um dich rum, die sich aber dann nur mit so einem Thema auseinandersetzen. Ja, und ich dachte halt, ey, das ist ja total Schwachsinn, ja, das muss ja irgendwie einfacher gehen. Und so ist dann FinCompare gestartet. Ja, so bin ich dann war ich einfach sehr passionate über das Thema. Einer meiner Freunde aus der Jugend, dessen Vater hat eine Corporate Finance Boutique in München, die machen im Endeffekt genau das Gleiche wie wir, nur im High-End-Segment oder halt größere Kunden. Und mit dem zusammen habe ich dann FinCompare gestartet.
Ja. Also das Gründerteam kennt sich sozusagen aus Kindheitstagen?
Ja, oder? Wir 13, 14, so haben wir uns kennengelernt damals.
Wart ihr gemeinsam auf der Schule? Oder?
Nee, weiß gar nicht, über gemeinsame Freunde, so war das damals, aha, ja. So.
Das ist ja dann auch eine hohe Vertrauensbeziehung wahrscheinlich, wenn man sich so lange
sehr
kennt.
Genau, also wir kennen uns wirklich sehr, sehr lange. Wir haben auch in Wien zusammen studiert und zusammen gewohnt dort fast 4 Jahre. Das heißt, wir kennen uns schon sehr, sehr gut. Und der Nikolai, der bringt halt einfach dieses Wissen mit, was ich nicht hatte. Das heißt, was ist wirklich Corporate Finance Boutique in dem Sinne? Ja, also wie macht man Finanzberatung für große Mittelständler, für Corporates? Ja, und ich bringe natürlich von Groupon, von Watchmaster diese Plattform-Tech-Erfahrungen mit. Wie macht man das Ganze skalierbar? Ja, das war da einfach so diese Kombination, die ganz gut funktioniert.
Mhm. Gibt es denn einen Zusammenhang trotzdem zwischen Luxusuhren und Fintech?
Tatsächlich war bei Watchmaster eines der Hauptthemen die Finanzierung oder Ratenzahlung von Uhren und auch die Kreditkartenzahlung von Uhren. Das heißt, wir haben uns sehr stark auch mit Payment Processing auseinandergesetzt, weil natürlich Kreditkartenlimits und Online-Transaktionen bei hochpreisigen Items oft nicht funktionieren. Das heißt, wenn man eine Uhr für, weiß nicht, 20.000 Euro, ja, was schon sehr teuer ist, kauft, dann funktioniert auf die Kreditkarte nicht. Ja. Dann kam damals 3D Secure raus, also diese komischen Codes, das hat die Conversion komplett gekillt, ja, also wirklich extrem. Ja. Und wenn du halt, alles ist datengetrieben, du siehst jeden Final Step, du schaust die ganze Zeit deine Conversion an und siehst halt dann einfach, wie die unterschiedlichen Zahlungsmöglichkeiten funktionieren. Zusätzlich setzt du dich natürlich damit auseinander, was kostet es dich als Händler, PayPal einzusetzen zum Beispiel. Mhm. Ja, das ist natürlich sauteuer. Und wenn du halt hochpreisige Uhren verkaufst, du schon doch noch relativ dünne Margen sind als Reseller. Also es ist nicht so...
Verkauft ja auch nicht... Wie viele Uhren verkauft man über...
Gehen schon mal 100 los, ja, so am Tag. Das kann schon mal passieren, ja. Aber es ist natürlich, wenn du dann irgendwie 3%, 3,5% am PayPal abdrücken musst, das ist natürlich ganz schön viel. Ja, bei einem Basket, der irgendwie 5.000 Euro im Durchschnitt ist. Mhm. Ja, und aber auch mal 100.000 Euro sein kann. Ja, also das ist sehr teuer. Und so setzt man sich halt damit auseinander. Und das letzte Thema da ist Fraud. Das ist natürlich Luxusuhren, High-Price-Watches, zieht natürlich auch ein gewisses Klientel an. Ja. Mhm. Und das heißt, man muss sehr viele so Fraud-Mechanismen auch einbauen im Shop-System, die dich davor schützen, dass halt einfach abgezockt wird. Ja. So, und das ist schon Fintech-Themen. Also das ist sehr stark im Payment-Bereich natürlich, aber das ist damals, 2015, als wir das gestartet haben, war das noch extrem wilder Westen gefühlt. Mhm. Mittlerweile deutlich, deutlich besser alles geworden. Ja, deutlich mehr auch, einfach weil natürlich E-Commerce sich verändert hat. Es geht immer größer. Du hast eigentlich mittlerweile fast alles, was du online kaufen kannst. Auch teure Warenkörbe. Aber das war damals einfach noch ein Riesenthema, wo wir sehr viel eigene Tech auch entwickelt haben bei Watchmaster.
Welche Uhr würdest du denn als Geldanlage empfehlen?
Ja, Rolex, als Wertanlage. Ja, Rolex Daytona funktioniert immer wunderbar. Patek Philippe Nautilus, ja, auch super gut. Ja. Muss man herankommen. Das ist das Schwierige
bei diesen Uhren. Das sind alles Schweizer Uhren, ne?
Ja. Ja, also das sind schon so Rolex und Patek, das sind schon die Marken, da kann man relativ wenig mit falsch machen. Aber die Einstiegspreise sind natürlich sehr hoch. Ja? Also diese Asset Price Inflation, die man auch im Immobilienmarkt sieht, zieht sich auch oder spiegelt sich auch im Uhrenmarkt wieder. Und man muss natürlich erstmal das Geld haben, dieses Investment zu tätigen. Und dann kann man aber mit, wenn man an eine Daytona rankommt, ja, oder eine Nautilus, kann man relativ wenig falsch machen. Mhm. Ja, da gibt es von Patek auch gibt es eine sehr nette Werbung, wo der Vater mit dem Sohn drauf ist und dann so die Uhr, auf die sich ihre Erben freuen oder irgend sowas. Ja, so ein Spruch, ja. Aber das ist eigentlich ganz lustig. Ja.
Erkennst du die Uhren von Weitem schon mittlerweile? Also dir kommt jemand entgegen und du siehst, was das für eine ist?
Ja, das gehört dann dazu. Das lernt man dann doch recht schnell.
Ja. Und die Patek ist ja ganz schön sogar, ne?
Ja, oder? Ja, sehr schön. Ja, klassisch. Genau, die Daytona ist jetzt eher sportlich, bisschen größer, bisschen... passt weniger gut zum Anzug, die Patek dann doch besser.
Ja, das stimmt. Okay, also lassen wir mal den Uhrenmarkt hinter uns. Jetzt machst du ja Fincompare. Sind Banken Freund oder Feind? Wo helft ihr euch?
Ganz klar Freund. Also wir ziehen ja Banken in unserem Modell ganz klar mit ein. Unser Ziel ist es ja auch, und das, was wir machen, ist ja, wir haben sozusagen die Endkundenplattform Fincompare, die ja als Endkundenmarke im Online-Marketing aktiv ist, ja, weil da ist einfach ein gewisses Suchvolumen da, wo sich Kunden einfach mit dem Thema Finanzierung im Internet auseinandersetzen. Aber der erste Ansprechpartner ist doch immer die Hausbank. Ja. Und die Plattform als solches ist white-label-fähig und einsetzbar eben auch in der Beratung bei einer Hausbank. Einerseits natürlich im Online-Banking, aber eben auch im normalen Filialbetrieb vom Berater. Und wir haben uns da eben ganz stark an Hypoport oder Interhyp orientiert, die halt mit eHyp oder Europace unter der Haube ja Plattformen haben, die eben bei Banken auch eingesetzt werden. Und das ist natürlich ein ganz anderer Sales-Prozess und Entwicklungsprozess, dahin zu kommen. Für uns war halt wichtig, möglichst nah am Kunden das Produkt zu entwickeln. Und so sind wir halt mit dieser Endkundenmarke gestartet, um halt den Prozess zu verstehen, um auch unsere eigenen Erfahrungen zu machen, wie wirklich der Beratungsprozess für so einen Unternehmer funktionieren soll. Und haben darum Technologie gebaut, die eben immer mehr eingesetzt wird von unabhängigen Beratungen, Wirtschaftsprüfern, Steuerberater, Finanzierungsberatern, aber eben auch Banken. Mhm. Und das sehen wir halt, wo sich der Markt eben auch hinentwickeln wird in den nächsten 5 Jahren.
Mhm. Aber wird es die Hausbank noch geben in Zukunft?
100%. Ich glaube ganz stark an diese Kundenbeziehung. Ja? Also welcher Unternehmer, und ich meine, ich weiß das aus eigener Erfahrung, hat Lust, sich mit 10 Dienstleistern auseinanderzusetzen. Also ich rufe nicht hier mal den Kreditgeber an, da mal den und so weiter. Ich will einen Ansprechpartner haben, der sich aber um alles kümmert. So, und das ist der Unterschied zu dem klassischen Denken der Hausbank, glaube ich. Ich will nicht nur seine Produkte haben. Ich will einen vertrauensvollen Profi haben, den bezahle ich auch sehr gerne. Der ist mein Banker, aber wenn der mir nur seine eigenen Produkte die ganze Zeit vertickt, dann nervt er mich. Ja? Sondern der soll mich unabhängig beraten. Und diese unabhängige Beratung, dass man einen Finanzierungsmix für ein Unternehmen holistisch darstellen kann, das heißt, du brauchst diesen gewisses Bauchladenprinzip. Du brauchst verschiedene Produkte, weil jedes Unternehmen ist ein bisschen unterschiedlich, Bonitäten sind unterschiedlich. Du musst mit verschiedenen Produkten reingehen, aber du wirst eben einen Ansprechpartner haben, der sich um dieses Gesamtkonstrukt kümmert. Ja? In einem großen Unternehmen ist es der CFO. Mhm. Ja? Aber in einem kleinen Mittelständler, in einem Gewerbetreibenden, der hat keinen CFO, der hat vielleicht einen Steuerberater. Das heißt, potenziell kann der Steuerberater die Rolle der Hausbank irgendwie einnehmen in der Beratung. Aber ich glaube einfach dran, dass das eigentlich Hausbanken selber sehr gut könnten, weil die haben ja die Leute, die haben ja die Kundenbeziehung heute schon. Die müssen halt ein bisschen weg von der Denke, dass sie alles selber machen. Ja, aber da entwickeln sie sich, glaube ich, schon selber ganz gut hin.
Also bist du da ganz optimistisch, ja?
Ja, also ich glaube schon, dass es eben diese Kundenbeziehung, dieses, wo dein Konto auch ist, du kannst vielleicht mehrere Konten haben, du kannst es über PSD2 schön verbinden, alles nett. Aber wer setzt sich denn gern mit diesem ganzen Finanzzeug auseinander als Unternehmer? Ja, du setzt dich ja nicht so jetzt hin und fängst jetzt da an, irgendwie alles dir zusammenzuziehen, mega anstrengend. Ja, du wirst mehrheitlich, unsere Kunden, die wollen, sind produktverliebt, das heißt, sie wollen mit ihrem Produkt irgendwie Zeit verbringen, mit ihren Kunden Zeit verbringen oder mit ihren Mitarbeitern Zeit verbringen. Die sitzen nicht sonderlich gerne jetzt am Excel rum und berechnen sich irgendwelche, keine Ahnung, Berechnungen, ob sie jetzt optimieren könnten, wenn sie ein Sale und Leaseback machen würden auf ihre Bilanz. Ja? Mhm. Das sind dann schon eher größere Unternehmen, die das machen. Und wir glauben halt ganz stark, dass das eigentlich die Bank oder der Berater des Kunden, ja, ganz gut für ihn machen könnte. Und das ist halt so die Aufgabe von unserer Plattform, diese Beratung skalierbar zu machen. Und dann muss man halt schauen, wer ist der Hauptansprechpartner für den Kunden? Wird es der Steuerberater sein? Also entwickeln sich Steuerberater hin zu dieser Rolle? Oder wird es doch der Hausbanker sein, ja, der heute in der Sparkasse oder Volksbank den Kunden halt betreut? Das werden wir sehen, wie sich das entwickelt.
Aber wann kommen die denn bei euch mit den Beratern in Kontakt? Doch gar nicht mehr, oder?
Doch, doch. Wir haben ja eigene Berater. Also der Kunde kommt rein, sozusagen meldet sich über, sag mal, Internet, kommt jetzt über Google zu uns. Dann analysieren wir als erstes, wie komplex ist der Fall. Ja, wenn wir jetzt von 10.000 Euro reden, dann geht das eigentlich im Self-Service. Wenn es größer wird, kriegt er immer einen Berater. Mhm. Ja? Das System analysiert in deinem Antrag bereits die Bilanz und die Kennzahlen, die es dazu gibt. Und dann wird das erste Produkt dem Kunden vorgeschlagen, aber dann wird natürlich weitere Produkte angeboten. Entweder macht man eine Umschuldung, das heißt, man sieht im Bankenspiegel zum Beispiel, dass der laufende Kreditlinien hat oder irgendwas, was man optimieren könnte. Man sieht in der Bilanz irgendwelche Assets, wo man Sell- und Leaseback machen kann oder Immobilien und verschiedene Sachen und versucht dadurch halt das Unternehmen und die Finanzstruktur des Unternehmens zu optimieren. Also das, was eigentlich eher ein Private Equity mit einem Mittelständler macht, ja, der 50 Mio plus an Umsatz macht, machst du halt mit Unternehmen, die machen 2 Millionen Euro Umsatz, ja, und das aber am Fließband.
Du sagtest vorhin, eure Kunden sind eher 55 als 15. Kannst du euren Durchschnittskunden mal beschreiben?
Genau, also männlich, ja, ganz klar.
Warum sagst du ganz klar?
Ja, weil es ist deutscher Mittelstand. Ja, es ist doch noch, es sind jetzt nicht Freelancer, wir sind nicht in der Start-up-Finanzierung aktiv, wir sind nicht in sonderlich modernen Industrien. Wir sind wirklich klassisch, klassische Unternehmen, mit denen wir es zu tun haben. Die sind klein, ja, aber die sind doch noch sehr patriarchisch, oft schon irgendwie modern aufgestellt, aber noch sehr Männerinhaber geführt. Mhm. Ja. Der Durchschnittsalter ist so Mitte, Ende 40 tatsächlich, ja, also geht auch immer älter, aber das ist so tatsächlich ein Durchschnitt. Genau, die sind natürlich, alle haben sie ein iPhone, alle sind sie irgendwie, oder halt ein Smartphone, sind irgendwie schon im Internet angekommen, und das ist halt auch so eine unserer Hypothesen, dass wir jetzt sagen, warum muss denn sobald du mit KMUs zu tun hast oder kleinen Mittelständlern, warum muss da alles irgendwie ausschauen wie Datev, wie irgendwie, ja, DOS-Eingabemaske, so, ja, warum muss das dort alles wie so eine Folterkammer ausschauen? Die haben ja alle irgendwie Smartphones, die haben Tablets, die haben moderne Computer. Warum muss das alles so hässlich sein? Ja? Und da versuchen wir halt auch durch eine User-Journey möglichst nah an dem Geschmack einfach von modernen Kunden zu sein.
Und wie spielt ihr mit den Neobanken zusammen, so, oder beziehungsweise eben auch hier, also ein Konto, Holvi, Kontist?
Genau. Also wir glauben halt, dass das sind halt potenziell auch Partner von uns, ja, wo wir halt unsere Technologie und API irgendwann mal integrieren können. Die haben teilweise natürlich eigene Kreditlinien, haben teilweise einzelne Finanzierer auch direkt integriert. Heute sind die von der Marktdurchdringung für uns noch zu klein, dass sie wirklich interessant werden. Ja? Die meisten der Kunden von Neobanken im KMU-Segment sind ja Neugründungen. Mhm. Ja? Das heißt, es sind oft sehr kleine Neugründungen und die sind einfach auch aus Finanzierungsinteresse nicht sonderlich spannend, weil natürlich, wenn ich ein Unternehmen habe, was keine 6 Monate Historie hat, dann kann ich das auch relativ schwer finanzieren. Ja? Und das heißt, sobald die größer werden und relevanter werden, sind es auch spannende Partner, aber aktuell sind tatsächlich die klassischen Banken für uns deutlich interessanter und spannender. Und wir glauben halt, das Konto ist halt ein recht Standardprodukt, was auch sehr schnell gewechselt wird. Ja, wir sehen das halt, die Trends sehen wir beim N26 und im Konsumentenbereich, wo die Loyalität der Kunden relativ gering ist. Ja, die öffnen schnell mal Konten, die wechseln schnell Konten, durch PSD2 wird das auch immer einfacher.
Ja.
Und daher glaube ich, dass dieses Konto langfristig gar nicht mehr so eine harte Kundenbeziehung darstellt. Ja, sondern das, was die Kundenbeziehung hält, ist, welchen Service bietest du eigentlich? Welchen Mehrwert bietest du außerhalb von diesen Standardprodukten? Ja? Und da glauben wir halt ganz stark an diese Beratung. Und wie schaffe ich, dass ich diese Beratung überhaupt finanziell dem Kunden bieten kann? Jeder Kunde, egal wie groß, hätte natürlich gern persönlichen Berater, aber nicht jeder ist dafür bereit, Geld in die Hand zu nehmen. Ja? Das heißt, ich muss es irgendwie schaffen, durch Technologie den Berater so zu empowern, dass es sich lohnt in Bezug auf halt Stückkosten, dass der halt ein persönlicher Ansprechpartner ist für den Kunden und nicht nur ein Callcenter. Ja, und das ist natürlich eine ziemlich spannende technische Herausforderung, weil du ja so eine Art Dreiecksbeziehung darstellen musst zwischen eben KMU-Kunden, Berater und finanzierender Bank oder Finanzierer im Hintergrund. Mhm. Und wie orchestrierst du das so, dass es wirklich skalierbar wird?
Ja, aber wie hat denn Corona eure Beziehung zur KfW verändert?
Deutlich intensiviert, würde ich sagen. Ja, also wir arbeiten sehr eng mit der KfW, wir sind offizieller Partner.
Eben.
Für uns war die Corona-Zeit, also jetzt aktuell natürlich, wir sind noch mittendrin, ja, es ist August, es ist eine spannende Zeit. Ja, was soll man sagen? Ja, also keine Aussage, man traut sich ja gar nicht mehr eine Aussage zu treffen, weil in 4 Wochen schaut es schon wieder anders aus, die Welt. Ja, deswegen, für uns war halt das Thema Corona natürlich ein starkes Nachfragethema. Viele Unternehmen haben plötzlich angefragt bei uns, die auch sonst wahrscheinlich gar nicht so aktiv aus ihrer Hausbankbeziehung rausgegangen wären oder so aktiv im Internet gesucht hätten. Auch sehr gute Bonitäten, sehr große Unternehmen. Und so war es eigentlich für uns ganz spannend, was man da alles gesehen hat, ja, mit wem man es da plötzlich zu tun hatte. Auf der anderen Seite haben sich natürlich fast alle Banken zurückgezogen und gesagt, boah, wir finanzieren jetzt erstmal gar nichts.
Genau.
Ja, weil, wie soll ich denn da das Risiko managen? Versteht man auch, ja. Wir haben dadurch, dass der Vorteil natürlich, wenn man breit aufgestellt ist, wir haben natürlich viele Asset-Based Finanzierungslösungen, ja, ob es jetzt Factoring ist, Leasing, Einkaufsfinanzierung, Lagerfinanzierung und solche Themen, die halt mehr auf Assets abzielen in der Risikobewertung. Das funktioniert auch noch sehr gut in Corona-Zeiten. Aber da ist natürlich bei der Nachfrage dann wiederum das Thema, dass Investitionen nicht getätigt werden. Dass natürlich auch Unternehmen sagen, ja gut, ich hätte jetzt irgendwie 5 Liebherr-Kräne gekauft und die hätte ich gern geleast, aber jetzt schauen wir erstmal, wie sich der Markt entwickelt. Mhm. Das heißt, wir parken das jetzt erstmal, diese Investition. Und so ist man dann natürlich sehr, sehr nah am Puls der Zeit und spürt natürlich, okay, dieser Lockdown, dieser globale Effekt, den wir natürlich durch Corona sehen, hat einen riesen Impact gehabt, schon im März, ja, im April damals schon, also richtig krass gesehen. Und da war natürlich die KfW die einzige Bank, ja, natürlich auch staatlich, wo man halt sagt, ey, was ist jetzt eure Rolle in dem Ganzen? Wie können wir das eigentlich optimieren? Weil die klassischen Prozesse nicht für dieses Volumen überhaupt ausgelegt sind.
Genau.
Wir haben plötzlich nicht mehr irgendwie 100.000 Unternehmen, sondern Millionen an Unternehmen, die da eigentlich Probleme haben. Ja, und wir sind da auch noch nicht über dem Berg. Ja, das fängt, glaube ich, erst richtig an. Und deswegen sind wir halt da sehr, sehr nah dran, um mit der KfW und auch unseren Bankpartnern zu schauen, wie kann man eigentlich mit Digitalisierung, mit digitalen Prozessen, die wir in der FinCompare-Plattform eh schon haben, die Vergabe von Fördergeldern, Fördermitteln optimieren, sodass es eigentlich ankommt. Weil das ist das Wichtigste. Es muss ja bei einem richtigen Unternehmen möglichst schnell ankommen.
Und ist es ja vielfach noch gar nicht, ne? Oder?
Genau. Also das ist natürlich die Kehrseite der Medaille, dass es nicht bei allen Unternehmen bisher ankommt. Da gibt es unterschiedliche Meinungen, sage ich jetzt mal. Wir haben eine Studie mit Barco gemacht, wo wir wirklich das auch analysiert haben, wo ganz klar eben rauskam, dass vieles eben nicht bei den wirklich kleinen Mittelständlern ankommt, bei den zu kleinen Unternehmen, weil einfach die Vergabeprozesse innerhalb der Banken doch noch sehr manuell sind, sehr aufwendig sind und deswegen natürlich ganz klar priorisiert wird. Ja? Das heißt, die Treppe wird von oben gekehrt. Ja? Es wird erstmal sich um die großen und größeren Unternehmen gekümmert und die Kleinen müssen halt schauen, wo sie bleiben. Die Kleinen haben aber die Mitarbeiter. Ja? Die Kleinen, also was in der Gastronomie in Deutschland beschäftigt ist, ja, das ist mehr als bei der Lufthansa, das ist mehr als bei VW.
Ja.
Ja, und das vergessen wir immer. Wir geben immer ganz Staatsmittel und Staatshilfen für die Großkonzerne und da wird immer über große Mitarbeiterzahlen gesprochen. Aber wenn man sich mal anschaut, wie viele Menschen eigentlich in der Gastronomie arbeiten, wie viele Menschen im Handel arbeiten, klar ist es viel mehr Kleinvieh, aber das ist extrem viel Volumen, was da drunter sitzt. Und die sind alle mit Leidenschaft gezogen.
Mhm. Wie könnt ihr das als FinCompare abfangen?
Wir sind immer nur so gut wie unsere Finanzierer. Das heißt, wir versuchen, so nah und so eng es geht, mit denen zusammenzuarbeiten und zu schauen, wie man Risikomodelle auch umgestalten kann, um ein bisschen andere Bewertungen vielleicht zu machen, als nur in die Vergangenheit zu schauen bei verschiedenen Unternehmen. Aber am Ende ist es tatsächlich eine Aufgabe, glaube ich, die wir als Gesellschaft haben oder die Regierung, wie man da mit Staatshilfen viele Branchen einfach durch diese Krise bringt.
Mhm.
Ja, weil ich persönlich, und das ist jetzt meine Meinung, ich gehe schon davon aus, dass wir nochmal einen zweiten Lockdown bekommen. Dass
einen kompletten?
Ja, ich glaube schon.
Mhm.
Wir sehen zwar die Demonstrationen, aber wir sehen ja auch die Meinung der Bundesregierung, die Meinung von den Virologen oder Empfehlungen der Virologen oder des Robert-Koch-Instituts. Und wir sehen ja auch, wie es in anderen Ländern eben nicht funktioniert. Also wir können hier uns jetzt alle beschweren, dass es irgendwie blöd ist, Maske zu tragen, wenn man Zug fährt und Abstände einzuhalten. Aber am Ende des Tages hat dieser Lockdown in Deutschland doch dieses Virus ganz gut in den Griff bekommen. Jetzt muss man halt schauen, wie gefährlich ist dieses Virus wirklich? Ist es gerechtfertigt? Sagen wir, uns ist die Gesundheit mehr wert als unsere Wirtschaft? Sagen wir, uns ist die Wirtschaft mehr wert als die Gesundheit von manchen? Das sind natürlich ziemlich harte ethische Diskussionen, die da geführt werden. Ganz unabhängig von Finanzierung und Unternehmen. Ja. Und wir sind halt da sehr weit vorne an der Front, dadurch, dass wir natürlich sehr eng mit Unternehmen und Banken arbeiten. Das wird sich alles zeigen. Ja, ich bin mal gespannt. Das Einzige, was halt ganz klar ist, ist, dass die Digitalisierung an sich vorangetrieben wird. Und das finde ich schon das Spannende einfach dran, dass durch Homeoffice, durch Remote Work, ja, dass da auch in den Banken plötzlich die Bereitschaft da ist, Videocalls zu machen, ja, Dokumente per E-Mail zu empfangen oder über eine Plattform und nicht per Wanderordner. Ja. Also wir haben immer noch Banken und Filialen, die gerne einen physischen Ordner bekommen. Ja, also es ist kein Joke, ja, wo man Formulare immer noch händisch ausfüllen muss, ja, so, wo keine digitale Unterschrift, gescannte Unterschrift überhaupt erlaubt ist, sondern die Unterschrift per, sozusagen noch per Post reingeschickt wird. Also so Zeug, wo man sich einfach nur fragt, warum. Ja. Und da wird schon jetzt deutlich mehr gemacht, das finde ich eigentlich ganz gut. Das ist aber nicht unbedingt, wo ich sage, wir springen in die Zukunft, sondern wir kommen einfach erstmal an, wo wir eigentlich schon hätten sein sollen.
Längst sein sollen.
Ja, genau. Also es fühlt sich gar nicht so an wie so ein, cool, wir sind jetzt plötzlich weiter als alle anderen, sondern finally we're there, so ein bisschen. Ja.
Das ist ja immer das Erschreckende, wenn man ja viel im europäischen oder auch im außereuropäischen Ausland unterwegs ist. Ja. Hier werden ja Dinge abgefeiert, die in anderen Ländern ja schon seit Jahren gang und gäbe sind und man dann erstmal merkt, was eigentlich alles schon geht,
genau.
Was hier noch nicht ging. Und ja, wie du halt sagst, Corona war so ein Beschleuniger, aber das ist so das Mindestmaß, was eigentlich schon längst hätte da sein sollen. Ne?
Genau, also das ist jetzt auch nicht so besonders. Ja? Das ist oft, wenn man mit ausländischen Investoren zum Beispiel redet, die finden es gar nicht so spannend, über was man sich so freut. Ja? So, wow, wir können jetzt einen Kreditantrag digital unterschreiben. Und die so, hä? Was ist denn daran cool?
Für uns ist das Champagner würdig.
Genau.
Ja. Was könnt ihr denn besser als euer Mitbewerber?
Compeon. Ich glaube, beide Firmen sind sehr gut. Ja. Compeon ist deutlich länger als wir am Markt. Die kommen halt eher aus unserer Sicht immer aus dem klassischen Bankumfeld. Ja. Und wir versuchen halt mehr diese Tech-Komponente darzustellen. Mhm. Ja. Beides hat eine Daseinsberechtigung. Wir investieren halt sehr viel in unsere Tech-Plattform, dass potenziell eben Beratungen wie Compeon irgendwann mal hoffentlich unsere Technologie einsetzen. Ja, also das wäre so unser Ziel, dass vielleicht Compeon irgendwann mal unser Kunde wird von unserer Plattform.
Okay, Nur das ist ja eine sehr klare Antwort, die du wahrscheinlich auch nicht das erste Mal gestellt bekommen hast, ne, die Frage.
Nein, nee, natürlich nein, du nicht. Also, nein, natürlich, wir werden, ja, ja. Wir sind die zwei, sag ich mal, größeren Konkurrenten hier im Markt. Ja, es gibt, glaube ich, niemanden mehr außer uns. Ja. Da ist natürlich ein bisschen immer wieder mal ein enges Gerangel auch, ja, sag ich jetzt mal. Aber an sich, mittlerweile ist man da auch größer. Ja, der Markt ist groß genug für zwei Player, das ist gar nicht so schlimm. Wir haben deutlich Abgrenzungen, glaube ich, auf der Zielgruppe, dass wir halt uns sehr stark eher auf gewerbetreibende, kleine Unternehmen konzentrieren und sehr auf das Volumen der Abschlüsse, also unsere Kennzahlen, an die wir uns orientieren, ist eher halt Anzahl der finanzierten Unternehmen, ja, versus Finanzierungsvolumen. Ja, weil natürlich, wenn ich irgendwie eine Immobilienfinanzierung für 20 Millionen, 50 Millionen mache, habe ich halt ein großes Ticket gemacht. Das ist aber nicht spannend, weil das ist nicht sonderlich tech-skalierbar, das ist nicht das, wo wir unsere DNA sehen. Das klingt cool im Volumen, dass du sagen kannst, boah, ich habe irgendwie eine Milliarde an Finanzierungsvolumen gemacht, aber wenn das irgendwie 50 Tickets sind, dann ist es eine Corporate Finance Boutique mit einer netten Webseite. Ja, und wir wollen halt eher die 50.000 Unternehmen machen und das irgendwie mit einer ganz, ganz kleinen Mannschaft mit möglichst wenig Overhead. Und da musst du halt schon schauen, wie schaffe ich eben den Berater zu empowern. Weil wenn ich für jede einzelne Finanzierung einen Berater brauche und der muss da mehrere Stunden an Arbeit reinstecken, manueller Arbeit, dann ist es nicht mehr effizient. Mhm. Ja, wenn ich schaffe, dass es eigentlich ein Self-Service-Produkt ist, wo der Berater mehr das Händchen hält, ja, der den Kunden halt tatsächlich einfach nur unterstützt und ihm gutes Gefühl gibt, dann schaffe ich Kunden Mehrwert und denen auch noch skalierbar.
Wie habt ihr das denn in der Corona-Zeit personell eigentlich abgefangen? Also ich könnte mir vorstellen, dass ihr dann ja massivst Mitarbeiter im Grunde gebraucht habt, aber sie ja parallel vermutlich ins Homeoffice geschickt habt.
Ja, wir waren zum Glück schon remote aufgesetzt. Das war tatsächlich der Vorteil. Wir hatten letztes Jahr eins unserer größten Schwierigkeiten war genau dieses Thema, dass wir einen Berater gebraucht haben. Ja, letztes Jahr, also wir sind jetzt seit 2017 sind wir am Markt, April 2017, also knapp ein bisschen über drei Jahre jetzt. Ja, und das erste Jahr war natürlich erstmal lernen, ein bisschen bauen und so. Und dann letztes Jahr war schon ein sehr starkes Wachstumsjahr. Und dann war natürlich immer das Thema, boah, wir brauchen immer mehr Berater. Auch wenn unsere Tech zwar besser wird, brauchst du einfach diese Berater. Wie kriegst du die denn in Berlin? Ja, Berlin ist ja keine Bankenstadt, ja, wo du jetzt hier X-Banker hast, die einen Job suchen, sondern Berlin ist relativ dünn besiedelt, was Banken angeht und mit extrem vielen Fintechs vollgestopft, die alle irgendwie gerne ein paar Banker hätten. So, das war dann irgendwie so das Thema. Und dann haben wir angefangen, deutschlandweit über Remote Leute einzustellen. Und das hat super funktioniert, ja. Weil für viele Banker, die teilweise aus Sparkassen und Volksbanken kommen, wo Filialen zusammengelegt wurden oder zugemacht wurden, die haben dort Ausbildung gemacht, sind top ausgebildet, jung, digital, innovativ, haben aber keine Lust, nach Berlin zu ziehen. Die haben ihre Familie dort, die fahren gerne mit dem Fahrrad rum, die weiß ich nicht, die haben halt ihren Lebensmittelpunkt ganz woanders als in der Großstadt. Und plötzlich könnten die eigentlich ihren Job weitermachen und da unsere Plattform sowieso remote funktioniert und überall, ja, war das auch kein Thema. Und so war eigentlich der Großteil unserer Mannschaft von unseren Beratern war bereits remote vor Corona. Und für den Rest des Teams, also Techies, Marketing, war das überhaupt kein Thema, weil die meisten von denen sind eh gewohnt, aus anderen Jobs mal remote zu arbeiten. Ja. Das heißt, es war nicht so schwierig.
Aber das führt mich zu der Frage, warum, jetzt, du hast ja die Problematiken auch dargelegt, warum hast du denn dann dein Unternehmen in Berlin gegründet? Warum bist du nicht gleich nach Frankfurt oder bist in München geblieben? Nee, Frankfurt scheint nicht so deine Stadt zu sein, oder?
Naja.
Wenn ich dein Gesicht interpretiere.
Nee, also ich kam ja aus London und dann, wenn man in London gelebt hat, 5 Jahre, dann war so der Schritt nach Deutschland zu gehen, überhaupt eher so ein Step Back gefühlt. Ja, ich hatte schon dann auch überlegt, nach New York zu gehen oder nochmal in eine größere Stadt. Das war dann so die Alternative, mit der ich sozusagen geliebäugelt habe. Und dann war aber das Thema einfach Gründung für mich ganz wichtig. Und ich wollte nicht in London gründen oder hatte ein bisschen Schiss, in London zu gründen, weil natürlich dort die Lebenserhaltungskosten so viel höher sind als hier. Und wenn du irgendwie 29 bist und so dein erstes Unternehmen aufbauen möchtest, dann denkst du dir auch so, boah, da hast du schon auch Risiko. Ja, jetzt mittlerweile bin ich da irgendwie so ein bisschen lockerer. Jetzt hast du ein paar Mal gemacht. Aber damals war es natürlich ein Riesenschritt. Ja, und so, dann war halt London für mich einfach so, boah, das ist zu teuer hier. Das, wenn das hier nicht klappt, die Miete, muss ich entweder komplett rausziehen, umziehen. Das ist alles irgendwie zu crazy hier. Und dann war halt so, ich will aber auch nicht nach München zurück, weil ich will jetzt nicht zu meinen
Eltern oder nach Hause oder diese...
Das ist schräg, oder?
Da stolz, da war ich irgendwie so, nee, ich bin jetzt hier draußen, ich komme jetzt nicht wieder zurück. So, und dann war halt Berlin die einzige Stadt, wo ich mich so ein bisschen gesehen habe. Ja. Und ich finde Berlin halt auch cool. Ja. Berlin hat durch die vielen Bezirke eben ganz viele Facetten. Du hast den Wannsee draußen, die Seenplatte, das ist super schön. Aber mir fehlen die Berge. Ja, also das ist jetzt so, wo ich sage, ey, im Sommer, man ist irgendwie gern Mountainbiken, man geht gern irgendwie nach Italien, nach Österreich, dann ist München einfach eine tolle Stadt. Mhm. Und jetzt langsam kann man dann auch mal wieder vielleicht dorthin ziehen, mal schauen. Mhm. Aber Frankfurt war halt für mich auch nie so eine Stadt, ne? Weil du vorhin gefragt hast, ich habe nie in Frankfurt viel Zeit verbracht. Bei Roland Berger war ich dort mal eine Zeit lang. Und finde Frankfurt immer schön. Ich bin viel dort, aber dort zu wohnen ist einfach sehr, sehr weit weg, ja, für mich. Das ist halt, ich habe dort keinerlei Bezugspunkte.
Mhm. Ja. Okay. Also Berlin wäre aber endlich für dich, so höre ich das raus.
Ja, muss man jetzt mal schauen. Jetzt bin ich 5 Jahre hier, 5 Jahre London. Du merkst so, alle 5 Jahre muss ich mal schauen, wo was mache ich jetzt neu. Ich war jetzt 5 Jahre hier in Mitte, Mitte Ecke Prenzlauer Berg, so dann. Das ist ja so eine kleine rosa Glocke. Hier ist ja jeder nur im Startup und das ist natürlich eine sehr...
ist ja auch total auf die Zielgruppe zugeschnitten.
Genau, hier. Genau. Das ist natürlich, dein Blick auf die Welt verändert sich aber halt. Ne? Ja. Du kommst halt aus dieser Welt irgendwie gar nicht mehr raus. Ja. Und mittlerweile bin ich dann doch mal froh, wenn ich mal mit einem normalen Menschen rede, der irgendwie einen normalen Job hat, irgendwie Arzt ist oder irgendwas anderes macht, außer irgendwie Tech. Ja? Mhm. Und... dann kann man natürlich auch hier in Berlin umziehen. Ja? Aber jetzt ist einfach so die Frage, wo sehe ich mich dann die nächsten 5 Jahre?
Ja, aber bestimmt nicht in Neu-Hohenschönhausen oder so. Das nicht.
Eventuell nicht.
Ja. Nee, da musste ich nämlich mal hin. Und da habe ich so gedacht, aha, so kann es nämlich auch aussehen in Berlin. Weil das ist genau das, was du sagst. Man ist in seiner Tech-Bubble, Berlin-Mitte, alles schicki, tolle Bars, so. Aber wer ist denn eigentlich so der normale Berliner? So? Also nicht in Berlin-Mitte. So, ja.
Ja, und dann, klar, dann nach Charlottenburg ziehen oder sowas, das finde ich halt auch, da finde ich schön, ja, das gefällt mir dort irgendwie. Aber...
Du kannst auch nach München
ziehen. Da kann ich auch nach München ziehen. Genau, das ist genau, was ich mir gedacht habe. Ja, ist jetzt auch nicht mehr viel billiger hier, also kann ich eigentlich auch nach München ziehen. Ja. Ja.
Aber würdest du dir jetzt in einer Stadt wie Kuala Lumpur jetzt zutrauen?
Naja, durch Corona hat sich das alles schon nochmal verändert. Also ich war schon auch, oder ich bin auch am Überlegen, irgendwie, wenn mal als nächsten Schritt vielleicht auch mal nochmal eine globale Stadt zu ziehen, aber durch Corona ist das jetzt alles ein bisschen unsicher. Mhm. Corona ermöglicht jetzt einfach dieses Remote-Arbeiten. Das heißt, es ist gar nicht mehr so wichtig, dass ich in Berlin bin, weil ich natürlich hier Fincompare von München genauso gut managen kann. Mhm. Aber es ist natürlich nochmal was anderes, wenn du wirklich in einer anderen Zeitzone bist, wenn du in einem anderen Land bist, wo vielleicht Regeln anders funktionieren als hier bei uns. Und da ist jetzt einfach doch in Deutschland die Heimat und da bleibe ich jetzt erstmal.
Mhm. Okay. Du hast ja vor einiger Zeit mal unseren Gesichterfragebogen von Payment and Banking ausgefüllt und da hast du gesagt, dass du dich gerne mal einen Tag mit einem CDO einer Großbank treffen wollen würdest, um mit ihm zu klären, warum sich Banken so schwer mit der Digitalisierung tun. Hast du mittlerweile eine Antwort darauf gefunden oder musst du ihn immer noch treffen?
Ja, mittlerweile, ich kenne natürlich viele und ich weiß auch, warum es schwer ist. Das ist natürlich auch ein nicht so einfacher Job. Ja. Ich glaube, damals, das ist jetzt, ich weiß nicht, ein, zwei Jahre ist das schon her, ja, es ist oft so, dass einfach dieses Digitalisierungsaufgabe in den Banken war immer so gefühlt, der Typ, der die Digitalisierung macht, das ist auch der Typ, der meinen Laptop installiert. So ungefähr. Da war so dieser Unterschied zwischen IT und IT. Ja, also was ist eigentlich der den Computer hier aufbaut und installiert und wer baut eigentlich hier alle digitalen Produkte, war irgendwie so eine Dienstleistungseinheit, die da irgendwie rumgehüpft ist. Ja. Und ich glaube mittlerweile, das hat sich schon stark verändert, vor allem halt auch bei, sag ich mal, innovativeren Banken wie der Deutschen Bank oder DKB, wo jetzt einfach auch das Thema Digitalisierung in allen Bereichen ganz klar im Fokus steht. Weil ich glaube, das ist ja nicht ein Sonderthema. Mhm. Ja, du kannst ja nicht sagen, hier ist die Corporate Bank, hier ist die Privatkundenbank und da ist die Digitalisierungs...
So ein bisschen nischig.
Ja das genau, das ist es ja nicht. Ja, das muss also... Egal, was du machst, Digitalisierung sollte ganz am Anfang eigentlich stehen von jedem Thema, was du eigentlich startest, weil alles ist digital. Ob es jetzt ein KYC-Prozess ist, ob es ein Onboarding-Prozess ist, ob es ein Dunning ist hinten dran, ob es eine Kontoeröffnung ist, I don't know. Also jeder Prozess ist irgendwie digital verknüpft, ja. Und wenn da nicht ganz am Anfang jemand mit Know-how mit dabei ist,
dann wird es schwer. Ja, mhm. Natürlich hast du viel Legacy in den Banken, die du irgendwie managen musst, aber das kriegen eigentlich, finde ich, viele Banken immer besser hin. Mhm. Ja. Ich glaube, da die größte Herausforderung ist das so ein bisschen feudalistische System in Deutschland, was wir einfach haben, in den Sparkassen und Volksbanken, die immer noch jetzt in unserem Markt die meisten Kundenzugang haben, mhm. Die aber irgendwie mit diesen zentralen IT-Einheiten, da blicke ich einfach noch nicht durch, ja, muss ich auch ganz ehrlich gestehen. Ja, weil ich verstehe einfach nicht, wie man in einem globalen Wettbewerb mit Großbanken irgendwie auch, und auch neuen Market Entrants, wir haben über Penta gesprochen, Contest, Holvi, weiß nicht, wie sie alle heißen, ja, da gibt es Dutzende, ich glaube 19 gibt es schon in Deutschland oder so.
Es werden auch immer mehr, ja.
Es werden immer mehr, mhm. ja, weil wie gesagt, ein Konto ist ein Commodity-Produkt. Das mhm. kann jeder, kann zu Solaris gehen und sagen, so, lass mal ein Konto machen. Mhm. Wir können jetzt, morgen könnten wir ein Konto starten. Dauert ungefähr 2 Tage zu bauen, ja, dann hätten wir ein eigenes Konto. Payment and Banking Card, ja, könnten wir ja so machen. Und das wäre ja ganz witzig, aber...
werden wir mal diskutieren.
Können wir mal diskutieren, ja. Wäre doch witzig. Und... Ich glaube aber, für die Banken, die ja den Kundenzugang haben und die auch die Kompetenz haben, die müssen diese Digitalisierung halt nicht so als optionales Thema sehen, wo es halt verschiedene Servicegesellschaften gibt innerhalb des Verbundes, die das irgendwie machen, sondern das ganz vorne auf die Agenda schreiben. Ja, das heißt, da sehe ich immer noch sehr hohen Nachholbedarf. Mhm. Also auch als Konsument. Ja, ich meine, das wäre schon cool, wenn man... wenn man einfach online mehr Sachen machen könnte mit der Sparkasse. Ja, das kann man, immer noch muss man da relativ viel in die Filiale gehen und wenn man dann auch Filiale wechselt, zum Beispiel man zieht von München nach Berlin, dann verändert sich das natürlich auch alles. Ja. Und das ist gar nicht so einfach. Ja, und diese Logik, dass ein Internetzugang eine eigene Filiale ist und nicht ein System, so, das ist als Kunde natürlich, versteht man das irgendwie nicht.
Null nachvollziehbar, genau. Aber es ist ja gerade für die neue Generation, die so heranwächst, ist ja vieles völlig normal, wo man sich halt hat, oder die sich dann fragen, warum geht das einfach nicht, ne? Wie würdest du denn jemanden aus dieser Generation Z beraten, der sich nach Finanzprodukten informiert?
Also jetzt kommt auf an welche Generation, aber wenn man jetzt sagt, man nimmt wirklich junge 10, 18, weiß nicht so, man wird jetzt gerade erwachsen, man ist fertig mit der Schule und man fängt jetzt an zu studieren und braucht jetzt mal eine Kreditkarte, sowas oder irgendwas so im Internet zu zahlen. Das fängt ja eigentlich schon viel früher an. Ja? Mhm. Wenn man jetzt irgendwie Fortnite spielt oder solche Sachen, dann kauft man sich irgendwelche coolen Tänze oder Outfits in Fortnite, ja, das kostet dann alles irgendwelche V-Bucks, die darf man dann alles über den Xbox Store oder wo auch immer kaufen und das macht man dann irgendwie mit der Kreditkarte der Eltern, ja, dann am Ende des Monats wundern sich die Eltern, dass da irgendwie ein paar hundert Euro für irgendwelche komischen digitalen Güter draufgegangen sind und so richtig mit Taschengeld wird das dann nicht verrechnet, ja, so, und da gibt es jetzt auch schon Startups, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, wir hatten ja bei N26, die Origin-Story war ja, dass sie ein Konto für Kinder machen wollten, was von Eltern gemanagt wird. Das war vielleicht ein Ticken zu früh. Mhm. Aber heute hast du halt mit Jugendlichen, die brauchen oft Kreditkarten. Die haben ihr Spotify-Konto, die haben ihr Apple Music, die haben nicht alles von den Eltern. Und da gibt es sicherlich Möglichkeiten, das früh an Kinder zu geben, mit Eltern, mit einer App für Eltern, die dann, sage ich mal, Budgets kontrollieren können und Ausgaben ein bisschen managen können.
Ja. Yeah.
Auf der anderen Seite ist das Thema, und das war aber schon immer irgendwie ein Problem, Vermögensaufbau in Deutschland. Ja, wenn du mit deinem ersten Job anfangen würdest, 50 Euro, was weiß ich, zurückzulegen im Monat, und das halt über Zinseszins natürlich hochgerechnet, wäre das natürlich viel Geld. Ja?
Aber irgendwann schon.
Aber man sieht ja so, man hat Negativzins auf Konten, der Negativzins wird nicht weggehen, die nächsten 10 Jahre mindestens, ja, und dann schauen wir mal. Das heißt, du wirst immer mehr Aktien und Assets haben, die investiert werden. Das heißt, Immobilien, Aktien, vielleicht mal Uhren, ja, so, wenn du schon alles andere hast. Ja.
Das wäre für dich aber die letzte Variante.
Ja, oder Autos, ja, Oldtimer sammeln man auch. Ja, das sind so Themen. Ja. Und ich glaube, da Kinder machen zum Beispiel viel Sneaker-Trading. Also das sehe ich bei meinem Bruder. Die kaufen irgendwelche Nike-Sneaker oder irgendwelches Zeug. Das sind dann so, das heißt Drops irgendwie, ja, da gibt es so Apps auch, dann gibt es das angekündigt, dann gibt es davon nur ein paar hundert Stück, crazy stuff, ja, dann kannst du es weiterverkaufen, aber die traden mit Sneakern und so Streetwear-Zeug, das finde ich total lustig und verdienen damit auch sogar Geld.
Das ist sowas wie Kleiderkreisel für Sneaker.
Ja, genau, so Special Adidas oder Nike-Schuhe, die dann halt limitiert rauskommen mit irgendwelchen Künstlern und dann steigen die total im Wert, das ist absurd, ja. Finde ich sehr lustig. Ich bin nicht so der Sneaker-Typ, wie du merkst, aber ich beobachte das natürlich. Und das ist natürlich eine Art von, ja, ich habe früher Sachen bei eBay verkauft, ne? Keine Ahnung. Ja, aber man fängt halt irgendwie an, mal zu, so mit Geld sich auseinanderzusetzen. Mhm. Und ich glaube, das sind eben diese zwei Themen. Geld verdienen. A, wie kann ich eigentlich Geld verdienen als Jugendlicher? Das sollte man früh lernen. Und B, wie kann ich das, was ich verdiene, auch irgendwie anlegen? Das heißt, was ist ein ETF? Ja, so eine ganz simple Frage. Das weiß jeder in unserem Alter, aber ein 18-Jähriger weiß das oft nicht. Ja, und das, glaube ich, wäre so die spannendste Herausforderung. Wie schaffe ich eigentlich den Knacksclub des Internets zu bauen, ja, dass du halt nicht mit der Spardose irgendwie noch mit Bargeld hantierst, sondern wie schaffe ich halt mein Geld, was ich ja irgendwie digital auf ein Konto bekomme, auf ein PayPal bekomme, auf irgendwie in einem Wallet, in einem Shop eingezahlt bekomme, in einem eBay oder in so einem Sneakerladen, wie schaffe ich eigentlich aus diesem Geld dann mehr Geld zu machen, indem ich es vernünftig irgendwie anlege.
Yeah.
Ja. Also das finde ich, muss man Kindern früh beibringen, weil das ist natürlich cool, wenn die das früh lernen. Ja, das ist wie, weil man eigentlich in der Schule Prozent rechnen und Steuern lernen sollte, was aber auch jeder erst als Erwachsener lernen darf.
Das stimmt, ja. Also wenn man so die Matheaufgaben auch 8. Klasse sieht, da ist relativ wenig davon dabei, finde ich, in der Tat, ja. Was war denn dein erster Kredit und wofür hast du ihn verwendet?
Ich habe tatsächlich noch nie einen Kredit abgeschlossen. Ich habe...
Ausgerechnet.
Ja. Also faktisch, ich habe natürlich Wandeldarlehen und verschiedene Finanzierungsrunden, die kreditähnlich sind, strukturiert. Bei Watchmaster damals, als wir auch mit vielen Banken geredet haben, wir haben nach 3 Monaten aufgegeben und haben dann mit einem Family Office einen eigenen Bond strukturiert, weil mir war das dann alles zu doof. Und dann habe ich gesagt, das kann ich alleine besser und billiger. Und habe ein eigenes Vehikel im Endeffekt strukturiert. Aber ja, ich bin tatsächlich, lebe nicht auf Pump sozusagen. Ja. Mhm. Das heißt, ich habe ja nie eigentlich mir privat über Smava einen Kredit organisiert, um mir einen Fernseher zu kaufen. Ich spare dann lieber auf die Sachen oder verzichte auch ganz gerne auf Konsum.
Tatsächlich, ja. Bist du, also du brauchst erstmal dieses Sparziel und dann...
Oder verzicht tatsächlich. Ich versuche wirklich... mittlerweile oder schon, weil man häuft so viel Schrott an, ja, und wenn man viel umzieht, ja, also ich bin jetzt auch in Berlin, ich bin fast jedes Jahr umgezogen, ich ziehe auch gerne um, ich bin in London auch oft umgezogen, mag dann irgendwie neue Viertel, neue Bezirke, neuen Kiez kennenlernen, und wenn man halt oft umzieht, dann merkt man erstmal, wie viel Schrott man eigentlich so ansammelt, ja, und ich versuche so wenig es geht eigentlich zu kaufen an Zeug, weil das summiert sich einfach so, ja, das heißt, ich gehe auch nicht super gerne einkaufen, das heißt, ich kaufe so irgendwie einmal oder zweimal im Jahr überhaupt Klamotten, meistens entweder im Sommerschlussverkauf oder im Winterschlussverkauf, und dann trage ich das halt auf, bis es irgendwie auseinanderfällt. Ja, so. Und sonst kaufe ich eigentlich maximal Küchenzeug, weil ich gern koche. Das ist so echt? Das Einzige, wofür ich dann irgendwie noch Geld ausgebe. Ja.
Du kochst gerne?
Ja, sehr gern. Das war auch in Corona eigentlich cool, deswegen hat mir der Lockdown auch gar nicht so, den fand ich gar nicht so scheiße, weil ich ich habe mit Sauerteig angefangen, ich habe jeden Tag Brot gebacken, ich habe fermentiert, Essiggurken gemacht, Kimchi gemacht, alles, also ich habe so viel gekocht wie noch nie in meinem Leben. Ja, das war echt lustig.
Das haben ja ganz viele, bei vielen sieht man das dann ja jetzt mittlerweile
auch. Ich habe auch 5 Kilo zugenommen, muss ich auch ehrlich gestehen.
Aber dass du das so offen zugehst, weil die anderen so, nee, jetzt gehe ich ganz viel ins Gym, ist alles schon wieder weg und nee.
Beachbody Projekt 2021.
Ja, wenn nicht der zweite Lockdown kommt.
Genau.
Ja. Aber das ist tatsächlich, fand ich auch in meiner Bubble, habe ich das auch so wahrgenommen, dass viele wieder angefangen haben, wie ging denn eigentlich einlegen und sowas.
Ja, genau.
So. Die jetzt wieder Marmeladen kochen und da so Schnickschnack und irgendwie solche Sirups.
Ja, dann habe ich eben angefangen und dann war ja, Mehl war ja oft ausverkauft in den Supermärkten und es war ja oft sehr schwer dann an diese Trockenhefe, Grundnahrungsmittel eigentlich.
Die gibt es aber immer noch kaum. Trockenhefe ist irgendwie das einzige Produkt, was nach wie vor
ganz schwer zu beziehen ist, ja, seltsamerweise.
Warum bloß? Ich habe keine Ahnung, was ist an Trockenhefe so schwierig?
Und ich hab dann so ein bisschen gehoardet Anfang von Corona, weil ich dachte mir so, wir kommen jetzt in die Zombie-Apokalypse, so ungefähr, und habe mir 2 25 Kilo Mehlsäcke gekauft von irgendeiner Bio-Mühle. Und es ist aber so groß, das sind so richtige, 25 Kilo kann man sich jetzt schwer vorstellen, aber das ist eine Sauerei, da überhaupt Mehl rauszutun. Und das macht halt die Küche die ganze Zeit so
dreckig. Ja, staubt doch alles ein.
Ja, genau. Und das habe ich aber so, ich hab einen 15 Kilo Salzeimer, ich habe irgendwie ein paar Trockenhefe bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag und Mehl auch bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Und jetzt backe ich tatsächlich jeden Tag ein Brot und bringe es mit ins Büro. Ja, das heißt, hier meine Mitarbeiter und Kollegen freuen sich immer über mein Brot. Und ich kriege auch mittlerweile immer mehr Komplimente. Ja, aber so, jetzt muss ich das alles mal aufbrauchen. Ja.
Was gibt dir persönlich dieses Kochen?
Für mich war Kochen, mein Vater kocht auch. Das heißt, ich habe als Kind schon immer mit meinem Vater in der Küche geholfen und Gemüse geschnibbelt und Sachen gemacht. Und so bin ich eigentlich sehr früh zum Kochen gekommen. Und für mich ist es halt Entspannung. Ich koche einfach gerne, ich esse sehr gerne. Ich mag wissen, wo Lebensmittel herkommen. Ich hab mal so einen Schlachtkurs gemacht schon. Mhm. Ich habe ein paar Jahre, schon vor Corona hatte ich mal so eine Ambition, Wurst immer selber zu machen, habe dann meine eigenen Bratwürste selbst gemacht. Mhm. Und hatte immer schon so eine sehr, sehr enge Beziehung zum Kochen. Ich habe tatsächlich das ist auch so Origin Story, ich habe meinen Bachelor mal abgebrochen oder pausiert für 6 Monate und eine Lehre als Koch angefangen.
Ja, aber jetzt eine Frage gewesen, Karl, das mal...
Ja, also es ist schon immer so Passion gewesen. Ja. Und dann war ich so 19 und mir hat dieses ganze Studium, das Akademische einfach überhaupt nicht gefallen. Ja, also ich habe es dann erst später auch begriffen, wie wertvoll das eigentlich war, sich mit Themen Medienökonomie, dem Diskurs da auseinanderzusetzen. Das waren alles so Themen, was soll mir das denn helfen zu arbeiten? So, da war ich irgendwie noch viel zu jung. Und dann war halt Kochen für mich einfach so meine Passion. Und da dachte ich, boah, ich mache ein Restaurant, ich gehe in die Gastro, ich werde Koch.
Ja.
Hatte dann eben auch gekellnert, dann Geld zu verdienen. Vor meinem Studium und während meinem Studium in München am Viktualienmarkt in so einer bayerischen Restaurant, und so war das halt für mich immer irgendwie cool. Und aber Profiküche oder Kochausbildung ist schon nochmal was anderes als Hobbykoch. Ja, das darf man nicht vertauschen.
Ne? In diesen Küchen. Ja,
das ist sauhart.
Das hat mir nämlich mal wirklich ein sehr guter Koch erzählt. Ne? Er meinte immer, das hat hier nichts mit irgendwie Romantik zu tun, irgendwie, dass man da jetzt dann irgendwie so liebevoll an seinen Gast denkt, den man jetzt bewirtet, sondern knallharte Regie da in diesen Küchen.
Genau, und ich glaube halt, man kennt natürlich dann Fernsehköche und das ist alles sehr romantisiert. Da musst du aber erstmal hinkommen. Ja? Mhm. Das heißt, diese Ausbildung, Köche, das ist so krasse Disziplin, frühes Aufstehen. Also es ist einfach so ein harter Knochenjob, wenn du wirklich in einem Restaurant arbeitest. Und für mich ist das halt mittlerweile einfach ein Hobby. Das ist so, mir macht es total Spaß. Ich mag gerne Geräte und verschiedene coole Messer und so, schneide mich auch gerne mal einen Finger damit, aber das macht mir irgendwie Spaß.
Und hast du auch so ein Sous-Vide-Gerät und sowas?
Ja, habe ich tatsächlich, aber bin kein großer Fan tatsächlich. Das habe ich mir mal gewünscht zu Weihnachten und habe dann auch bekommen von Freunden, aber das ist, ich bin gar kein so großer Fan von Sous-Vide.
Das war ja mal der große Trend und alle Männer haben sich das gekauft.
Ja, aber ich esse gern Steaks, ich esse auch nach wie vor, darf man vielleicht heute gar nicht mehr so laut sagen, aber nach wie vor sehr gern Fleisch, hochwertiges Fleisch, wenig, aber dann hochwertig, ja. Also es ist selten nicht so halt morgens, mittags, abends Fleisch, sondern halt wenn ich mal einmal die Woche, brate ich mir dann schon gern mal ein gutes Steak, aber Sous Vide ist da nicht my favorite method.
Das kann ich gut verstehen.
Reverse Sear heißt das, was ich mache.
Was ist das?
Du gibst das, würzt es und gibst es in den Ofen bei so 60 bis 70 Grad und lässt es dort eigentlich auf Kerntemperatur Medium Rare werden und dann brätst du es einfach nur noch kurz an. Das funktioniert super. Kann ich nur empfehlen.
Okay, aber dafür muss man Fleisch essen.
Ja, genau. Das ist ja
okay, aber wäre das für dich denkbar, Vegetarier zu werden?
Ja, meine Mutter, meine Schwester sind Vegetarier, meine Freundin ist Vegetarier. Das heißt, ich bin jetzt gar nicht so weit weg von...
Du bist also eher Flexitarier sozusagen.
Ja, ich esse gern Fleisch. Ja. Ich glaube, man muss das jetzt auch nicht verrückt machen. Ich glaube, das Wichtige ist halt die Qualität. Ja. Wir in Deutschland, wir haben den niedrigsten Pro-Kopf-Ausgabe für Lebensmittel. Der Handel macht einen Druck auf Fleischlieferanten, das immer billiger zu produzieren. Da muss man sich auch nicht wundern, dass Tönnies und Co. halt so Arbeitsbedingungen machen. Die können auch nichts dafür am Ende des Tages. Ja. Das ist der Konsument, der entscheidet. Und wir sehen ja einen Trend in Deutschland hin zu alternativen Fleischprodukten und Leute essen bewusster, essen mehr Bio.
Aber das, glaube ich, ist wie alles, du hast diese Schere, ja, du hast dieses eine Extrem, die halt dann immer noch gerne beim Lidl ein Kilo Hack für 50 Cent kaufen und sich dann wundern, dass das halt irgendwie nicht sonderlich gesund ist.
Ja, vor allem, weil sich so hinschrumpelt, wenn man es dann...
Genau.
Ja. Ja. Interessant, du hattest ja in dem gleichen Interview hier bei Payment and Banking gesagt, dass du gerne mal mit Jack Ma ein Bier trinken wollen würdest. Das ist jetzt vor dem Hintergrund, dass du so gerne kochst, ja doch interessant. Jetzt hätte ich gerne jetzt... Ich würde gerne mal einen Spitzenkoch treffen. Was würdest du denn von Jack Ma lernen wollen?
Also ich finde die Geschichte einfach cool. Ja, ich finde das, also das, man weiß immer nicht natürlich aus den Medien, was ist ausgedacht, was ist natürlich dazu gedichtet. So im Nachhinein sind so Geschichten natürlich immer geschönt und optimiert. Ja, aber ich finde einfach Alibaba ein krasses Unternehmen, irgendwie total beeindruckt, wie das jetzt aus China heraus so einen Global Player auch geschaffen hat und wir sehen ja einfach, wie amerikanische Plattformen und Technologiekonzerne die Welt dominieren und dann doch aus China, natürlich weiß man immer nicht, wie staatlich das dann unterstützt ist und so, vielleicht im Hintergrund, aber dass dann trotzdem auch aus China sehr große globale Player entstanden sind und einfach diese Weitsicht, diese dran zu bleiben an solchen Themen. Ja? Es gibt ja da viele Geschichten auch über ihn, dass es eben auch ein Rollercoaster war gerade am Anfang und ein hohes unternehmerisches Risiko, gerade in der Volksrepublik China, wo du natürlich nicht so unternehmerisch geprägt bist vielleicht. Oder wobei, eigentlich finde ich schon auch unternehmerisch geprägt, aber vielleicht nicht so auf Startup, auf Tech so früh. Ja? Mhm. Und keine Ahnung, das war, fand ich einfach mal cool, mit dem mich dazu zu unterhalten.
Mhm. Ja. Okay.
Ja, aber Spitzenkoch wäre sicher auch spannend mal zu treffen.
Wer inspiriert dich?
Also ich mag Anthony Bourdain sehr gerne, der ist jetzt leider gestorben, ja, aber der hat natürlich der hat einfach eine sehr coole Art gehabt, ja, und ich fand das irgendwie sehr abenteuerlich, wie der da um die Welt gereist ist und verschiedene Küchen und Gerichte ausprobiert hat, und das ist auch so, was ich sehr gerne mache, ja, das heißt, ich probiere gerne neue Sachen, ich probiere gerne alles mögliche, verschiedene Küchen. Am Ende schmeckt es mir dann doch zu Hause am besten.
Ist das so, ja? Mama kocht am besten? Nee, Papa kocht am besten.
Ja, Papa kocht am besten, Mama auch, aber bayerische Küche, ja, bayerisch-österreichisch, so ist tatsächlich mein Lieblingsessen, ja.
Okay, also du kommst nach Hause und was machst du als erstes? Kochst du dann? Feuerst du den Ofen hoch?
Ja, Alltag schon, also ich koche jeden Tag eigentlich, wenn ich nicht essen muss. Ja, also ich muss natürlich geschäftlich auch, abends habe ich auch oft noch Termine und irgendwie Dinners oder so. Aber wenn ich jetzt zu Hause bin, ich koche eigentlich immer, jeden Tag. Ja. Und halt unterschiedlich, ja, meistens nicht sonderlich aufwendig, auch gerne... Suppe oder Gemüse oder sowas, aber so wenn ich jetzt am allerliebsten was mache und Zeit habe, dann gern ein Schnitzel. Das ist einfach immer noch winning combination.
Und ein gutes Schnitzel ist gar nicht so einfach hinzukriegen.
Stimmt.
Ja. Genau. Das habe ich mir nämlich mal von einer Österreicherin erklären lassen, wie sie letztendlich ihr Schnitzel wellig kriegen.
Genau. So,
und das ist wirklich hohe Kunst.
Ja.
Total.
Viel Butterschmalz.
Ja. In der Tat. Man darf gar nicht drüber nachdenken, was man da eigentlich ist. Okay, ich denke, wir sollten mal so langsam zum Ende kommen, aber ein paar kleine Fragen habe ich noch.
Gerne.
Wie definierst du denn für dich persönlich Luxus?
Ja, Luxus darf nicht von Dingen abhängen. Also das ist für mich halt ganz wichtig. Für mich Luxus ist einfach frei, den Tag zu entscheiden. Ja, also zum Beispiel, wann gehe ich ins Bett, wann stehe ich auf, wie mache ich meine Termine. Und das ist natürlich, wenn du Unternehmer bist, hast du da natürlich gewisse Freiheiten, weil du kannst halt, muss das Unternehmen sowieso ohne dich funktionieren. Ja, das heißt, das darf nichts von dir abhängig sein. B, schreibt sich eine E-Mail genauso gut vom Strand wie aus dem Büro im Zweifel. Und da muss man einfach für sich ein Lebensformat finden, dass man eben Zeit für sich selbst auch findet. Mhm. Und das ist halt wahrer Luxus. Ja, das ist auch eine Art Überwindung erstmal, ja, weil man natürlich aus dieser Mühle Arbeit, Alltag irgendwie rausbrechen muss. Aber es ist sehr wichtig, sich damit sich selbst zu beschäftigen auch und den Themen, die für einen wichtig sind. Ob es jetzt mal abends das Kochen ist, morgens meditieren oder mittags Sport machen, aber so einfach diese sich Zeit dafür nehmen zu können für diese Dinge oder auch seine Familie halte ich für extrem wichtig und luxuriös.
Hast du denn da für dich so einen persönlichen Rhythmus entwickelt?
Ja, also ich versuche das schon sehr stark. Ich meditiere viel, ich mache Sport, aber ich habe auch immer so eine Art inneren Schweinehund, mit dem ich kämpfe. Ja, weil es ist auch nicht so einfach, so diese Routinen sich dann so einzuhalten.
weil man natürlich dann, gerade wenn man irgendwie immer online ist, und das ist so mein größtes Manko, mir fällt es einfach schwer, das Handy wegzulegen. Ja, das heißt, ich bin halt dann doch immer auf Arbeits-E-Mails oder Twitter oder LinkedIn oder unserem Slack-Channel, und dann passiert da einfach viel. Und das beschäftigt dich natürlich auch. Ja. Das heißt, wenn du abends noch eine blöde E-Mail bekommst, kurz vorm Schlafen gehen, schläfst du natürlich schlecht. Ja.
Und aber du hast nicht so diesen Rhythmus, dass du sagst, okay, ich komme nach Hause, keine Ahnung, 20 Uhr, und dann ist aber auch finito, dann lese ich keine Dienstmails mehr, nee, oder so.
Null. Also mache ich nicht. Ja, ich lese immer E-Mails auch am Wochenende und auch im Urlaub. Ja, ich versuche halt dann eher so zu kontrollieren, dass ich jetzt irgendwie in einer gewissen Stunde halt mache und dann vielleicht nicht für den Rest des Tages. Mhm. Aber ich finde das auch, ich finde es auch okay, da mal ehrlich zu sein, wenn ich irgendwo rein investiere, dann erwarte ich auch, dass ein Gründer irgendwie 24/7 available ist. Mhm. Ja? Und dann muss er selbst seine Selbstverantwortung zeigen. Wenn ihn das stresst und wenn er das nicht aushält, dann muss er das irgendwie anders regeln. Mhm. Ja? Aber der muss available sein. Ja? Und das, dann muss er halt klipp und klar offline gehen und sagen, er ist jetzt offline, und dann halt auch die Disziplin haben, aber ich will immer eine Antwort eigentlich bekommen. Ja? Mhm. Und das ist halt meine Meinung, und das teilt vielleicht nicht jeder. Aber ich versuche halt dadurch für mich diese Disziplin dann zu haben, irgendwie meine Routine anders zu strukturieren. Das heißt, dass ich halt im Winter zum Beispiel, ich habe so eine Abendroutine, wo ich in die Badewanne gehe, wo ich ein Buch lese, wo ich dann versuche, nicht digital irgendwie die Stunde vorm Schlafengehen zu verbringen. Mhm. Das klappt meistens auch ganz gut. Im Sommer ist es deutlich schwieriger, finde ich, weil da gehe ich dann nicht in die Badewanne und dann ist abends noch irgendwie lange hell und dann sind noch Drinks oder so. Dann geht man dann noch eher aus. Und in der Früh versuche ich halt auch die erste Stunde des Tages für mich zu haben. Ja, das heißt, manchmal verbringe ich es einfach auf Instagram und Facebook und mit Freunden zu schreiben. Ja, so banal das klingt, ist auch irgendwie digital, aber mir macht das dann doch Spaß. Mhm, ja. Oder ich backe ein Brot, tatsächlich mache ich auch gerne in der Früh.
Stimmt, das musst du ja auch irgendwie tags machen, wenn du jeden Tag
ein Brot... Ich stehe um 6 auf und backe ein Brot.
Ist das so, ja? Ja. Na, vor allem die Brote, also wenn du ja offensichtlich mittlerweile sehr komplizierte Brote backst, du musst die ja auch ansetzen, dann hast du ja verschiedene...
Das ist mein Vortag, genau, dann hast du den Teig, der ist dann bis in der Früh im Körbchen schön gereift, und dann musst du in der Früh eigentlich nur noch den Ofen vorheizen, und dann geht das recht schnell. Ja, dann kühlt das aus bis mittags, und dann hole ich es mittags ins Büro. So funktioniert das dann. Aber das ist so Morgenroutine, ja. Ich versuche immer, jetzt die letzten 3 Monate habe ich es auch ein bisschen mehr wieder gemacht, morgens zu meditieren. Das hilft mir eigentlich auch und finde ich auch sehr cool mit so einer App. Also ich benutze ja Calm, mache so Guided Meditation dort und eigentlich nur so 10, 15 Minuten, gar nicht so lange. Mhm. Aber durch diesen Habit, durch diese Regelmäßigkeit, merkt man dann relativ schnell einen sehr, sehr starken Effekt auf einfach, wie stressresistent ist man, wie cool ist man. Das ist schon, ich glaube da ganz stark dran, an so Meditation. Mhm. Ja.
Dann jetzt aber trotzdem nochmal eine finanzielle Komponente. Ihr habt ja neulich 22 Millionen geraced sozusagen.
Genau.
So, jetzt steht dir das Geld persönlich zur Verfügung. Was würdest du damit machen?
Unternehmen starten auf jeden Fall. Ja. Also ich wüsste gar nicht, wofür ich das jetzt ausgebe. Also ich habe kein Auto, ich habe keine Uhren, ich brauche keinen so Luxus-Schnickschnack.
Du liest sehr viel, aber für 22 Millionen Euro Bücher.
Ja, genau. Ich lese viel, genau, aber ich schaue genauso viel Netflix wahrscheinlich. Mhm. Und deswegen, also ich, für mich das Einzige, wo ich jetzt rein investieren würde, sind wieder Unternehmen. Ich würde FinCompare nochmal starten, ja, also wenn ich es jetzt auch nochmal könnte. Weil natürlich auf einer grünen Wiese nochmal bauen ist erstmal ein bisschen einfacher, ja. Aber ich bin immer noch fasziniert von dem Markt, ich bin immer noch begeistert von einfach Unternehmertum und Sachen aufbauen. Das heißt, ich würde mir auch nie was anderes wünschen. Und für mich ist das jetzt auch nicht so eine Karriere, wo ich sage, okay, ich gründe jetzt ein Unternehmen, dann verkaufe ich das möglichst schnell und dann gehe ich in Rente, sondern ich würde dann auch das nächste Unternehmen bauen und das nächste. Ich sage halt, ich habe locker noch 3, vielleicht 4 Unternehmen, die ich schaffe zu bauen in meinem Leben. Ja. Mhm. Ich jetzt mache 4 Jahre FinCompare, jetzt muss man mal schauen, wie man das weitermacht, ob ich das weitermache. Wir haben ein sehr gutes Management-Team, wir haben tolle Leute, ob ich mich mehr auf eine Board-Rolle konzentriere oder ob ich weiter operativ auch viel mache. Das werden wir jetzt so die nächsten 12 bis 24 Monate mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Aber natürlich juckt es mich immer dann in den Fingern, auch neue Themen zu starten. Ja.
Wäre das nochmal ein Fintech-Thema?
Ja, schon. Also ich schaue mich schon viele Fintech-Themen an. Gerade, ich finde immer noch KMU-Bereich unglaublich spannend. Ich finde jetzt aber auch gerade diesen ganzen Broker-Bereich spannend und eben ja, Wealth Management in den Verbindungen. Da gibt es einfach verschiedene Modelle, wo ich auch diesen Art von diese Art Beratung, die FinCompare im Kern leistet, ja, wo man eigentlich ähnliche Dreiecksbeziehungen darstellen kann. Das heißt, man hat Produktlieferanten, irgendeine Art Berater und einen Endkunden, ob das jetzt ein Unternehmen ist oder eine Privatperson, ist dann egal. Und da kann man über diesen Netzwerkgedanken schon noch einige Businessmodelle bauen. Mhm. Und das ist natürlich ganz spannend, ja. Aber jetzt am Ende habe ich immer viele Ideen und rede auch gerne über Ideen, aber gerade ist der Fokus dann doch noch auf FinCompare.
Aber es klingt so, in 10 Jahren machst du kein FinCompare mehr.
Wahrscheinlich nicht. Also das ist schon bei mir recht klar. Ich bin Gründer beim Herzen und nicht Manager. Ja, das heißt, ich bin nicht der jetzt gerne irgendwie 10, 20 Jahre das Gleiche irgendwie managt. Das heißt nicht, dass es nicht passiert, ja, weil am Ende ist ja ein Startup auch so eine lebende ein lebender Organismus, der sich permanent verändert. Wenn wir das schaffen, so wie es gerade ausschaut und es weiterhin so gut funktioniert, dann kann man auch immer wieder neue Modelle innerhalb des Unternehmens starten. Dann kann man auch innerhalb von FinCompare immer Weiterentwicklungen starten, weil das Produkt ja sehr breit ist und sehr groß. Da gibt es immer mehr weitere Ausbaustufen. Ja? Und das macht mir dann natürlich Spaß. Aber dieses so Managen, so konservativeren Wachstum mit stabileren Strukturen, dafür gibt es Leute, die sind deutlich besser als ich. Ja, also ich bin, mir macht es mehr Spaß, irgendwie hier ist, da irgendwo ist der Wilde Westen, jetzt reit mal los und find mal was, ja, das macht mir mehr Spaß, als dann irgendwie die Armee zu managen und die Strukturen dahinter.
Okay, es bleibt also spannend,
ja,
was du nach FinCompare machst. Dann müssen wir dann irgendwann nochmal sprechen.
Sehr gerne.
Aber jetzt werden wir mal so langsam das Interview beenden. Die Ask Me Anythings enden immer mit 5 ganz kurzen Fragen, die du einfach nur mit Ja, Nein und vielleicht hake ich auch nochmal nach beantworten sollst. Über vieles haben wir im Grunde schon gesprochen. Rolex oder Swatch?
Rolex.
Luxushotel oder Campingplatz?
Campingplatz.
Hast du, also bist du schon mal gecampt?
Ja, ganz oder? Viel sogar. Da ich in England gelebt habe, da darf man noch wild campen, das darf man in Deutschland gar nicht, aber man darf dort in den Parks oder in Schottland oben, darf man tatsächlich einfach in die Natur gehen und überall sein Zelt aufschlagen. Und dort war ich sehr, sehr häufig wildcampen. Ich habe mich dann sogar mal verlaufen in Schottland um den Ben Nevis rum. Das ist so der höchste Berg Schottlands. Da sind wir eine Wanderung gegangen, Ring of Steel heißt das. Und dann haben wir uns dort verlaufen und dann mussten wir die Bergrettung rufen, weil wir Schiss hatten, dass wir jetzt verloren gehen komplett. Und die haben gesagt, die waren total so, hey, you're German, what are you doing here, so ungefähr. Und dann sind wir wieder zurückgelaufen und haben zum Glück wieder zurückgefunden.
Okay. Um ein Herrenoutfit komplett zu machen, ist was wichtiger, die schönen Manschettenknöpfe oder die richtige Uhr?
Die richtige Uhr, würde ich sagen. Manschettenknöpfe sieht man seltener.
Findest du das nicht schade?
Ja, ich meine, wenn man jetzt ein komplettes Outfit sich zusammenstellt, ja, ich finde, man trägt in Berlin generell zu wenig schöne Klamotten, ja. Das heißt, wenn man in London gelebt hat, ja, dann ist man natürlich gewöhnt, einen Blazer zu haben, man hat irgendwie ein paar schöne Lederschuhe, man ist es irgendwie gewöhnt, sich irgendwie sonntags schick zu machen und in ein schickes Pub zum Lunch sich zu verabreden mit seinen Freunden. Hier in Berlin ist es T-Shirt, Sneaker und so, man wird halt sehr bequem. Ja? Also ich glaube halt, die Manschettenknöpfe in Berlin, die Uhr kann man schon noch tragen, ja, das ist dann wieder Vintage und vielleicht cool, aber Manschettenknöpfe sieht man hier tatsächlich sehr, sehr selten.
Ja, Manschettenknöpfe für Berlin, das wäre mal was.
Ja, genau.
Aber tatsächlich, also ich kenne ein paar, die sich das wieder gekauft haben und es sieht einfach gut aus.
Ja.
Das darf man echt nicht unterschätzen.
Was ja, da muss das Hemd aber auch passen. Das heißt,
auch das,
da muss man dann doch noch ins das Maßhemd investieren.
Ostwestfalen-Lippe oder Berlin?
Berlin. Ganz klar.
Okay, Terminwarengeschäft oder Bundesschatzbriefe?
Schwierig. Bundesschatzbriefe sind, glaube ich, schon nicht so schlecht.
Okay. Ja, du sagtest ja, du gehst ja schon so ein bisschen auf Sicherheit, ne?
Ja, gemischt. Also man muss natürlich immer sein Portfolio kontrollieren, aber ich bin eher so bei Aktien auch das eher halten. Ja, das heißt, ich habe ein paar Aktien, ich habe Startup-Investments, ich habe Aktien, ich habe irgendwie Immobilien, aber das Aktienthema ist tatsächlich, ich bin kein Trader, ja, weil ich bin zu sehr Monkey Mind. Ja, das heißt, ich kann mich nicht irgendwie, ich will mich damit nicht beschäftigen und ich sage halt, gut, wenn ich jetzt über 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre denke, dann ist egal, was Amazon heute kostet, das wird in 20, 30 Jahren mehr wert sein. Das ist ziemlich sicher. Und das heißt, ich kaufe mir halt Einzelwerte und ein paar ETFs und sage halt, das halte ich jetzt erstmal. Und mir ist ziemlich egal, was in der Presse passiert. Das Einzige, was ich gemacht habe, als Corona losgegangen ist, ich habe halt diesen krassen Dip damals im März ganz gut genutzt. Ja, da habe ich halt echt ein paar Wetten gemacht, die echt gut funktioniert haben. Und dass solche Events sind dann natürlich, da freut man sich, weil das ist natürlich irgendwie fies, ja, weil man sieht, die Realwirtschaft und die Aktienwerte sind irgendwie nicht mehr miteinander verbunden. Aber wenn man da halt schnell ist und ein bisschen Liquidität hat, da konnte man jetzt gerade ganz gut Geld verdienen.
Ja. Okay. Stefan, ich danke dir sehr für das ausführliche Gespräch. Viel erfahren von dir. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, schön, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut.
Habt ihr Fragen, die hier einmal besprochen werden sollen oder ein Thema, das wir zum Thema machen müssen? Dann schreibt uns an nicole@paymentandbanking.com. Bis zum nächsten Mal bei Ask Me Anything.